Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, einen wunderschönen guten Abend, mal aus der Reihe. Ihr wundert euch, was soll das Ganze? Die Coach Potatoes sind doch nur alle zwei Wochen online. Ja, aber der eine oder andere Zuhörer weiß noch, wir hatten mal so ein Format Beyond the Green, wo wir Gäste haben, die wir interviewen. Und da ja bei mir auch so ein bisschen der Nachwuchs eingekehrt ist, ist das alles ein bisschen schwierig geworden. Aber wenn es sich ergibt, dann machen wir sowas, so wie heute. Und heute habe ich den Anton dabei. Grüß dich, Anton.
Moin.
Moin, sagt er.
Ja, wie geht es dir? Aber mir geht's super. Und selbst?
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich hab Bock drauf. Du auch?
Ja, ich auch. Oh, das Intro war direkt Gänsehaut, ne? Ich höre ja viel euren Podcast schon.
Ja, schon seit wann bist du dabei?
Anderthalb Jahre oder so.
Ah, sehr geil, sehr geil. Irgendwelche Kritik machen? Müssen wir irgendwas besser machen? Oder sind wir perfekt, so wie wir sind?
Also ich mag die Art und Weise, wie ihr halt redet. Einfach frei Schnauze und raus, so wie der Schnabel gewachsen ist. Ne?
Das müsste im Norden eigentlich gut ankommen, oder?
Ja, genau, denke ich auch. Ne? Und ich mag halt die Themen, über die ihr redet. Also nicht unbedingt immer den ganzen NFL-Hype und sowas, sondern halt auch auf Deutschland, auf Verband so ein bisschen fokussiert. Was halt so kritisch ist zum Beispiel, ist, wenn ich euch zum Beispiel mit meinem Sohn höre.
Meinst du, das ist dann nicht jugendfrei?
Ab und zu.
Ist er denn so alt, dass er das mitkriegt?
Ja, er ist sieben, ne? Oder wird, okay. Wird sieben im April. Und da sind, also wieder Carsten ist der ein bisschen.
Ja, früher war ich das, jetzt ist es Carsten, da müssen wir ein bisschen einfangen, aber ja, das
muss. Aber es macht euch auch sympathisch, also das, ich find's gut.
Ansonsten danach ein klärendes Gespräch mit dem Nachwuchs.
Ja, genau.
Wie die Städter mal so drauf sind. Ja, wie ist es zu diesem Interview gekommen? Wir hatten vor zwei Wochen mal das Thema besprochen, wo wir die Entscheidung des Spielverbund Nords diskutiert haben. Und da ging es ja unter anderem auch darum, dass der Fünferfleck jetzt als Nachwuchsarbeit anerkannt wird, zumindest die ersten drei Jahre. Und Carsten und ich ja schon so ein bisschen den Niedergang des Jugendfootballs im Tackle-Bereich gesehen haben, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja. Und dann hattest du darauf geantwortet, dass es da ja auch mehrere Point of Views gibt. Und dann haben wir telefoniert und das war auch ein ziemlich cooles Gespräch. Und dann sind wir ja gleich relativ flott dazu über, beziehungsweise haben wir dann vereinbart, dass wir daraus ein Interview machen können. Warum auch nicht? So, aber ja. Erstmal zu deiner Person. Wer oder was bist du und wenn ja, wie viele?
Ja, ich bin Anton, bin 33, verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder und bin seit letzten Sonntag, habe ich jetzt bei uns im Verein die Vereinsleitung auch übernommen. Bin
Glückwunsch oder Beileid?
Nee, ich denke mal Glückwunsch, das macht ja Spaß. bin auch Assistant Head Coach, Position Running Back Coach und habe die Wolverines auch 2022 mitgegründet, notgedrungen,
muss man so sagen. 22, also noch alles relativ frisch.
Ja genau, wir gehen unser drittes Jahr jetzt oder drittes Season. Ne?
Cool. Rothenburg, wo liegt denn das?
Rothenburg an der Wümme. Na, die meisten kennen ja irgendwie Obertauber und Fulda, aber wir sind Rothenburg an der Wümme. Liegt quasi relativ zentral in so einem Drei-Städte-Dreieck zwischen Hamburg, Bremen und Hannover.
Habe ich doch gesagt und Carsten wollte es mir nicht glauben. Also Bermuda-Dreieck des Nordens.
Ja, also wir fahren, sag ich mal, so nach Bremen eine halbe Stunde, nach Hamburg eine Dreiviertelstunde, nach Hannover eine Stunde so ungefähr. Also,
okay.
Geht alles. Also hier neben, also ein Dorf weiter ist quasi Schesel, da ist immer das Hurricane Festival. Das ist vielleicht für viele ein Begriff. Sind jedes Jahr irgendwie 70.000 Zuschauer. Das ist so ein bisschen, ja, dafür ist unsere Region berühmt für dieses Festival, sag ich mal.
Und ist Rothenburg jetzt ein Dorf oder eine Kleinstadt?
Offiziell ist Rothenburg eine Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern.
So viel hat ein Teil von Neukölln.
Ja, also genau.
Ist ein Bezug bei uns.
Deswegen, also ich hab das ja, oder wir haben das ja ein bisschen angeteasert als Dorffootball, oder wir sehen uns halt auch auf Dorffootball, weil es bei uns doch schon relativ ländlich ist. Und footballtechnisch sind wir halt Dorf. Also wir fahren halt, wenn dann nur in etwas größere Städte, um Football zu spielen, wird immer mehr, sag ich mal, dass auch kleine Orte Football anbieten. Aber obwohl es eine Kleinstadt ist, nenne ich das trotzdem Dorffootball.
So, Marco Monsees grüßt dich.
Ja, moin Marco. Kennst du auch? Den kenne ich, ja. Schon einige Schlachten geschlagen mit ihm, ja.
Das ist das Coole, weil ich soll dir nämlich noch Grüße aus Osnabrück mitteilen, warum ihr Lappen es nicht hinkriegt, zum Camp zu kommen, wenn ihr Kälte es schafft. Nein, ja. Natürlich nicht.
Von Hartwig, ja?
Ja, Hartwig und mir ist aufgefallen, beziehungsweise, ja, wir finden es halt lustig, dass da so irgendwie über diesen Podcast auch so eine kleine Community entsteht.
Das ist cool.
Wo sich die Leute so ein bisschen gegenseitig auch kennen und ja. Finde ich ganz witzig.
Ja, das Netzwerk ist halt cool, ne? Das, was man sich halt schafft. Das ist halt super, super wichtig, ne? Also gerade im Football in Deutschland, ne?
Ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast eigentlich mache, weil ich viele interessante Leute kennenlerne und dann eben auch mal so mitkriege, wo geht's denn anders mal ab im Thema Football. Und Malte beschwert sich so ein bisschen, dass du jetzt so seriös wirkst. Also ne? Schultern ja. Runterziehen, durchatmen und los geht's.
Ich bin ganz gespannt. Also ich habe... Ich hatte die Wahl zwischen Hoodie und Poloshirt und habe jetzt dann doch für unser Ausgeh-Polo entschieden, also oder unser Game Day-Polo.
Naja, represent, ne?
Ja, ein bisschen, ja, genau.
Okay. Die Wolverines haben ja auch eine Geschichte, die so ein bisschen länger als 22 zurückliegt. Ihr seid ja ursprünglich aus einem anderen Verein oder anderen Team entstanden. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Genau, also Football gibt es in Rothenburg an der Wümme schon seit 1985 quasi. Mhm. Ist einer, also die Rothenburg Cyclones waren das damals, sind damit auch einer der ältesten Footballvereine in Deutschland tatsächlich. Also Tradition ist hier auf jeden Fall, was Football angeht. Und ja, gab es mehrere Auf und Abs, dann da mal eine Kooperation versucht, hier mal eine Kooperation versucht, dann war mal ein paar Jahre gar nichts. Und dann gab es 2010... den Zusammenschluss mit Zefen und Fechter. Das war dann Northern United. Mhm. Das war eine Kooperation, die lief dann halt bis 2019, 2020 und auch relativ erfolgreich. Ne? Also wir haben immer in der Oberliga oben mitgespielt und war halt auch so deutschlandweit auch einzigartig, sage ich mal. Gerade über die Distanz Fechter, Rothenburg, das sind über 130 Kilometer.
Ach du dickes Ei.
Ja, genau. Also wir haben immer dezentral trainiert, ne? Rothenburg und Fechter. Und haben uns dann alle zwei Wochen sonntags zum gemeinsamen Training getroffen. War eine reine Studenten- und Soldatentruppe quasi.
Das ist ja eine Mischung. Studenten und Soldaten, das passt irgendwie gar nicht zusammen.
Nee. Und wir hatten so gemeinsame Trainings. Das war, also wenn wir mit 15 Mann trainiert haben, das war ein geiles Training. So.
Wie habt ihr das dann damals organisiert, bei 130 Kilometer Entfernung die Trainingsinhalte abzustimmen?
Ja, also als wir dezentral trainiert haben quasi oder in dem Tagen, wo dezentral trainiert wurde, hat man sich halt so auf Basics halt verlassen. So. Und da ist ja relativ gleich, sage ich mal. Und dann alle zwei Wochen sonntags. Und dann wurde halt versucht, intensiv zu arbeiten, versucht, ein bisschen online zu machen. Und die Jungs aus Fechter, die halt den Weg immer auf sich genommen haben, da war schon damals mein größter Respekt, weil die hat alles aus eigener Tasche gezahlt. Fahrgemeinschaften gebildet, mit dem Auto dahin gefahren und bei den Heimspielen ja genauso oder Auswärtsspielen. Mhm. Ne? Heimspiel sind die 130 Kilometer nach Rothenburg gefahren und Auswärtsspiel haben wir die irgendwo in Pferden dann eingeladen auf der Autobahn, dann irgendwo nach Wolfsburg oder Göttingen gefahren, ja, und dann hatten die trotzdem noch 130 Kilometer Heimweg nach Hause. Ne? Und das war schon, Krass. Das lief halt über 10 Jahre, aber auch gut. Ne? Wir hatten halt die Leute, die waren alle, ja, sag ich mal, noch so die alte Schule, was Football angeht. Und waren halt auch bereit, Opfer dafür zu bringen. Ne?
Können wir gerne nochmal ausführlicher drüber reden, was für dich eine alte und neue Schule ausmacht. Also ich sehe auch, dass es einen Unterschied zwischen damals und heute gibt, auch was so ein bisschen die Opferbereitschaft angeht. Können wir gerne nachher nochmal aufgreifen, wenn wir uns daran erinnern.
Ja.
Warum Wolverines? War da irgendjemand X-Men-Fan, zoologischer Fan oder College-Fan?
Nee, also einmal kurz aufzugreifen, warum wir überhaupt Wolverines dann wurden. Also der Verein musste aufgelöst werden, die Cyclones. weil es da vereinsregistertechnisch ja, nicht gut lief, sage ich mal. Und deswegen mussten wir den Verein auflösen. Und da war ich auch damals mit involviert, der diese ganzen Sachen halt ja, aufgedeckt hat oder so ein bisschen rumgestochert hat, was da los ist. Aber ich wollte das halt nicht einfach so auf mich sitzen lassen, sagen, okay, ich säge irgendwie einen alten Verein ab und da, ich möchte irgendwie eine Perspektive, soll wie weitergehen.
Spalter.
Ja, ja. Ja, also soll schon gut laufen, ne? Also, oder vernünftig. Und naja, dann haben wir uns mit 13 Leuten zusammengesessen oder gesetzt und haben halt drüber philosophiert, wie wir das Ganze jetzt machen, ob wir halt irgendwie als Kooperationspartner irgendwie mit reingehen. Naja, und da gab es halt mehrere Namensvorschläge, wie wir uns nennen wollen. Und Wolverines haben wir uns jetzt endlich also dafür entschieden, weil keine Footballmannschaft in Deutschland Wolverines heißen. Weil sonst sind viele Namen immer doppelt belegt, ne? Oder sehr oft doppelt belegt. Und Wolverines gab es halt noch gar nicht. Und dann dachten wir, das passt ganz gut. Ne? So ein Vielfraßdorf.
Ja gut, man sagt ja, so ein Vielfraß ist ja irgendwie sehr hartnäckig, ne? Kriegt bis zum Umfallen. Genau. War das eine Eigenschaft, die ihr euch da rausgepickt habt? Oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen das, finde ich, was Dorffootball halt ausmacht oder was auch damals unsere Geschichte aus NU halt geprägt hat, dass es immer unangenehm war, gegen uns zu spielen. Also unsere Defense war zu der NU-Zeit halt berüchtigt. Ja, wir hatten echt eine heftige Defense. Also ich als damals Offense-Liner hatte immer
keinen Bock. Sehr sympathisch, O-Liner.
Prost. Prost, ja. Hatte immer keinen Bock, gegen unsere Defense zu scrimmagen, weil die da echt gut zur Sache ging. Und es egal, wie damals die Spiele ausgegangen sind, ob wir gewonnen haben oder hoch verloren, auch viertes Quarter, Two-Minute-Warning, da sind wir immer noch reingegangen, als es um alles geht. Ne? So, und das war halt nur so eine Eigenschaft, die hat uns geprägt und die wollten wir halt mitnehmen. Ne?
Was macht denn Dorffootball für dich aus? Also jetzt mal unabhängig jetzt vom aggressiven oder hartnäckigen Spielen, wo machst du Dorffootball oder wo siehst du die Chancen, was Dorffootball besser kann als Städtefootball?
Also ich muss ja auch klar sagen, dass ich Stadtfootball ja gar nicht kenne. Das sind auch alles irgendwie nur Vorteile, die ich da über Stadtfootball habe. Ne? So, und ich weiß ja, ob es beim Stadtfootball halt auch so ist. Aber beim Dorffootball oder im Dorf ist halt so, ich glaube, dass der Zusammenschluss, dieses Vereinsleben, glaube ich, ein bisschen intimer, ein bisschen enger ist als in einer Großstadt. Die Leute kommen irgendwie, ja, natürlich kann man, das ist schwer, das halt zu vergleichen. Ne? Wir sagen, bei uns ist halt, ja, Umkreis 50 Kilometer oder noch weiter, das ist bei uns um eine Ecke. Mhm. Ja, so, ich würde jetzt einfach behaupten, Berlin, boah, 3 Stationen mit der S-Bahn, pff, ist ganz schön weit weg. So, keine Ahnung, ist halt Vorteil, ne? So, und, aber ich glaube, diese Zusammengehörigkeit, auch dieses, ja, dies Hartnäckige und diese kalte Schnauze, sag ich mal, die man auf dem Dorf halt auch hat, so ein bisschen auch so diese Gelassenheit, die wir mitbringen. Da kommt viel zusammen, was Dorffootball halt auch so spannend macht, aber halt auch schwer macht.
Ich glaube, ein Adjektiv, was man dazu noch reinpacken kann, ist Pragmatik. Pragmatisch zu sein. Ja. Ja. Wenn Dinge zu tun sind, dann werden sie erledigt. Ne? Ich habe hier bei den Stadtkids meistens immer so das Gefühl, die kommen halt irgendwo hin und wollen halt den Arsch gepampert bekommen, bedient werden. Wenn es jetzt darum geht, den Platz aufzubauen, drücken sich dann die meisten und kommen dann halt zu spät. Und ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass wir hier gerade in Berlin halt ein großes Angebot, was Football haben, angeht. Und wenn es ihnen halt nicht passt, halt gehen sie weiter. Mhm. Und ich glaube, wer sich im Ländlichen dafür entscheidet, Football spielen zu wollen, der weiß dann halt, worauf er sich einlässt. Da wird es dann nicht so eine Infrastruktur geben, wie wir sie vielleicht in Städten kennen. Ja. Und ist dann halt bereit, auch mal mit anzupacken.
Ja, genau. Oder? Das kommt gut hin. Ne? Also allein auch jetzt die ganze Game-Day-Planung und sowas, da ist halt das ganze Team mit involviert. Ne? Also da zum Aufbauen kommt immer das ganze Team, da wird kein Platz irgendwie von irgendjemandem gekreidet, da werden Teams für gesucht, Plakate aufhängen im Ort, für Werbung machen. Also das ist da schon mehr ein Miteinander und das wissen die Jungs auch. Ne? Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, ne, der da bisschen fleißiger ist, jemand, der ein bisschen, sag ich mal, nicht so motiviert ist, ne, da gilt es da dann darin, ihn zu motivieren, die Sachen mitzumachen. Ja, aber halt, also natürlich weiß ich auch nicht so, wie das in der Stadt, in einem Footballteam ist, aber halt auch alles, was danach ist. Ne? Also die Jungs sind auch privat sehr eng verstrickt, haben da Freundschaften und machen privat halt auch viel. Ne? Also wenn irgendwie was ansteht oder so und die Jungs mit ihrer Collegejacke losgehen, da sind immer, auch da wird das dieses Dorfleben weitergetragen, ne?
Ja, ich glaube halt, man kann beim Dorffootball schon wirklich eher von Vereinssport reden, also im klassischen Sinne, da kommen halt Leute zusammen, die gehen ihren gemeinsamen Interessen nach und sorgen gemeinsam dafür, dass dieser Verein läuft. Ja. Und wie gesagt, hier in der Stadt ist es eher so die Erwartungshaltung, okay, die können glücklich sein, dass ich hier spiele und am besten schmeißen mir noch den Jogginganzug hinterher, ansonsten laufe ich hier erst gar nicht auf.
Ja.
Und im Dorf gehört es dann eher dazu, okay, wenn ich nicht mit anpacke, dann läuft es halt nicht.
Ja, genau.
Und das finde ich dann halt auch ein bisschen charmant, oder was heißt bisschen, ich finde es sehr charmant. Und ich glaube, der viel zitierte Spruch, der mir auch meistens echt schon aus dem Hals raushängt, Football is Family, kannst du, glaube ich, eher bei so einem kleinen Team vom Lande anwenden als in der Stadt. Wo dann wirklich Kind und Kegel aus dem Dorf zusammenkommen und dann hast du die halbe Community da.
Ja.
Und wie du dann halt sagst, dann ist das halt nicht nur auf dem Grün, sondern dann geht's halt auch danach weiter.
Ja, genau. Das trifft's ganz gut.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Seit 2008.
Okay, wie bist du dazu gekommen?
ich wurde beim Penny vollgelabert beim Einkaufen.
Beim Penny, hatte ich mal gesagt, ach, guck mal, der kleine Dicke, der könnte Football spielen.
So ungefähr. Also ich war mit einem Kumpel da einkaufen und unsere, ja, jetzt bei Wolverines, die halt die Vorsitzende in den ersten zwei Jahren war, die ich ja als für den Vorsitz quasi zurückgeholt habe aus der Rente, um den Verein da so diesen Aufbau so ein bisschen mitzumachen. Die hat mich halt beim Penny getroffen mit dem Kumpel und sie kannte halt den Kumpel, weil er in der Jugend bei den Cygnets damals gespielt hat. Und dann kam halt so ein bisschen das Gespräch und dann hat sie mich so angeguckt, hat gesagt, so, ja, du siehst auch so aus, als ob würdest du Football spielen können oder hast da Bock drauf. Ich so, ja, keine Ahnung, damals war ich dem Handball verschrieben, aber ich habe gesagt, ja, ich gucke mir das mal mit an. So, und dann bin ich da zum ersten Training oder mein erstes Training da halt hingefahren. Wurde damals noch als Fullback eingesetzt.
sowas gab es damals noch.
Ja, genau. Und hab im Abschluss-Scrimmage wurde ich von unserem Middle-Linebacker so aus dem Leben genagelt. dass mir da echt, alles hat sich gedreht und dann hieß es nur so, Coach, der atmet noch, ist alles gut. Dann dachte ich halt, die Jungs sind cool, hier bleibe ich. So.
Ja, da wurde noch nach natürlicher Auslese angeheuert.
Kann man so sagen, ja.
Du hast den Verein mitgegründet, jetzt die aktuellen Wolverines?
Genau, ja.
Okay. Wie war der Entstehungsprozess? Also ich meine, klar, du brauchst halt irgendwie 7 Leute, um einen Verein zu gründen. Habt ihr euch zusammengefunden? Ja. Was war eure Überlegung? Was wollt ihr besser machen als davor? Und wie war es dann quasi, mit dem Verein anzufangen, Materialien zu organisieren? Oder gab es die noch aus dem Vorverein?
Also wir waren ja als Rothenburg Cyclones waren wir ein eigenständiger Verein. Und als wir dann die Wolverines gegründet haben, haben wir gesagt, wir machen keinen eigenen Verein, sondern wir gehen als Sparte in einen großen ortsansässigen Verein, weil es für uns da halt einfach, es ist einfacher. Ne? Also du musst dich um diese ganze Vereinsrechtsmeierei nicht kümmern und Vereinsrecht ist so komplex, und wird in der Regel ja von Amateuren durchgeführt.
Ja, was das größte Problem im Football ist.
Genau, so. Und deswegen dachten wir gehen lieber als Sparte, wir müssen uns diesen ganzen Vereinskram nicht kümmern, haben da halt nur die Verbandsgeschichte. Und das war halt so der erste wichtige Punkt, dass wir sagen, wir machen das nicht als eigenständiger Verein, sondern als Sparte. Und für mich war es halt wichtig, dass wir uns da alle auf Augenhöhe begegnen und wir da volle Transparenz halt haben. Ne? Ich hatte ja die ersten zwei Jahre nicht da die Leitung im Verein, aber dennoch war ich in diesen ganzen Entscheidungsprozessen oder sonst irgendwas oder wo die Richtung halt hingeht, war ich immer mit involviert und habe irgendwo so die Richtung vorgegeben, aber habe mir halt gute Leute geguckt oder ausgesucht für die ersten Jahre, die halt dieses ganze ja, Bürokratische, sage ich mal, richtig gut können, ne? Und da war es halt wichtig, dass wir da voll transparent sind, ne, ehrlich miteinander kommunizieren und sowohl vom Vorstand bis zu den Spielern. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Ist natürlich, Luft nach oben ist immer. Aber ich glaube, so für die ersten 3 Jahre, und ich bin ja auch noch relativ jung, was das Ganze angeht, und lerne da halt auch noch aus. Aber ich glaube, wir gehen da einen richtigen Weg. Ne? Zwar kleine Schritte, aber wir machen Schritte.
Immerhin Schritte, ne?
Ja, genau.
Für die Jungs, die da draußen gerade live zuhören, ihr habt ja die Möglichkeit, hier bei Facebook zu kommentieren. Und wenn ihr da Fragen an uns habt, die wir hier mal mit besprechen sollen, dann haut sie doch bitte raus. Ja, kleine Schritte. Was wollt ihr denn jetzt in der nächsten Zeit mit den Wolverines erreichen? Was habt ihr was in der Pipeline oder ist was angedacht? Wo soll die Reise hingehen?
Ja, also sportlich sind wir jetzt in der Verbandsliga, sind in die Verbandsliga aufgestiegen, haben jetzt eine Kooperation mit Soltau. Das ist zwar auch eine Kleinstadt, anderer Landkreis, aber auch irgendwo Dorffootball. Mit denen haben wir uns jetzt zusammengetan. Und sportlich wollen wir halt langfristig oder mittelfristig in die Oberliga wieder hin. Da, wo wir ursprünglich auch mal auch herkommen, uns eigentlich auch wohlgefühlt haben. Vereinstechnisch oder spartentechnisch ist es für mich halt wichtig, dass jeder in Rothenburg weiß, dass es ein Footballteam gibt.
Okay.
Ja, weil oft ist es halt noch so, dass du erzählst irgendwie, ja, ich bin hier beim American Football Verein. Echt, es geht American Football? Hier wusste ich gar nicht. Ich
denke, das ist witzig,
wie kann man das nicht wissen?
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich hatte letztes Jahr ein Interview mit den Gelsenkirchenern, den Devils.
Ja.
Mit dem Johannes, und der hatte eigentlich im Prinzip dieselbe Message. Er sagte, es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren, er will halt nur, dass jeder weiß, es gibt Football in Gelsenkirchen.
Genau.
Ne? Und das dann einfach so ein bisschen populärer zu machen.
Genau, genau. Und halt, da gehört halt auch wieder zu, also wir sind in der Stadt, sind wir halt ganz gut vertreten, also die Politik weiß, wer wir sind, und wir haben da einen ganz guten Stand, aber halt so mehr in die Breite halt gehen, ne? Also das, sag ich mal, vom ja, Dreijährigen bis zum ältesten Rentner in Rothenburg, jeder Bescheid weiß, dass es Football gibt. Und da müssen wir halt alle Kanäle fahren, Social Media, Zeitung trotzdem nicht vernachlässigen, bisschen mehr Öffentlichkeitsauftritte machen, ne? Also wenn irgendwie Jahrmarkt ist oder keine Ahnung, irgendein Quatsch, dass wir da halt immer Präsenz zeigen, ne? So, dass das ist noch sehr viel Luft nach oben bei uns. Das haben wir in den letzten Jahren nicht viel gemacht, weil wir auch die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt haben. Erstmal Spielbetrieb richtig aufrechterhalten, können wir überhaupt überleben und sowas, ne? Und jetzt wollen wir halt auch wirklich versuchen, da auch ein bisschen Profis mit ranzuholen, Social Media ein bisschen mehr zu machen.
Und dann, ja, das wäre nämlich so meine Anschlussfrage gewesen, wie das denn so mit der Vernetzung in der Community aussieht, weil ich glaube, das ist ja in so einer ländlichen Kleinstadtgegend ja schon ein sehr großer Faktor, den man ausspielen kann, sich irgendwie in dieser Community zu vernetzen, damit man da halt einfach so mitten im städtischen oder kleinstädtischen Leben stattfindet und damit sich eine Fanbase bzw. auch Nachwuchspool dann aufbauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Dorf, also natürlich, ich betone es wieder, ich kann halt nicht für die Stadt sprechen, ne? Aber ich glaube, Social Media ist im Dorffootball wichtiger als in der Stadt.
Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Ja klar, du hast natürlich, gerade was Jugendfootball angeht oder generell, hast du natürlich das Potenzial dazu, eventuell Laufkundschaft ranzukriegen, beziehungsweise ja, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber da würde ich mich halt schon nicht mehr drauf verlassen.
Okay.
Weil A, haben wir eben größeres Angebot an Football-Teams. Also wir haben ja in Berlin, lass mich lügen, 7 oder 8 Teams, plus jetzt die ganze zusätzliche Flecke-Teams noch dazu bekommen. Aber für die potenziellen Mitglieder, die du erwerben willst, na, die laufen ja nicht an deinem Platz vorbei und sagen, ach Mensch, da scheinen sie Football zu spielen, gehe ich ja mal hin. Nee, du musst halt schon, also irgendwo medial stattfinden.
Okay.
Du musst das dann irgendwo eine Timeline spielen. Ach ja Mensch, okay, das sieht ja ganz cool aus. Und dann halt mit ansprechenden Angeboten oder Inhalten überzeugen. Ne? Und da ist halt immer, denke ich, die Frage, und das wollte ich mal mit Marco in der nächsten Five Guys diskutieren, was für Inhalte bietet man an? Ne, wenn du Kids im Flag Football ansprichst, dann wird wahrscheinlich mehr so Spaß-Action-Video sinnvoller sein. Mhm. Beziehungsweise willst du deren Eltern ansprechen, wird es wahrscheinlich Sinn machen, über die Qualität der Trainer und Sicherheitsaspekte zu sprechen. Wär ich der Meinung.
Ja.
Bei Erwachsenen, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich halt so das Vereinsleben, beziehungsweise je nachdem, was deine Ziele sind, eben die Ziele zu kommunizieren. Soll das hier irgendwie mehr Richtung professioneller Sport gehen oder Freizeitsport? Mhm. Dass man das da so gerade in den Medien dann halt kommuniziert. Ist schon überall wichtig.
Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also bin ich bei dir. Nur bei uns ist, also bei uns, wir haben die gleichen Probleme, glaube ich, mit nur unsere Konkurrenz sind nicht andere Footballmannschaften, sondern andere Sportarten bei uns auf dem Dorf. Ne?
Ja, die haben wir auch, weil ich meine, letztendlich, also gerade in Städten hast du irgendwelche Bundesliga-Basketballteams, Bundesliga-Handballteams, Eishockeyteams, Schlag mich tot, Synchronschwimmen, Reitsport. Und dann eben noch die PlayStation, ne, und die Xbox.
Ganz wichtig.
Die darf man eben halt auch nicht vergessen. Und ja, also wir haben die gleichen Mitbewerber, aber ich glaube, der Vorteil, den die Stadt hat, ist, dass wir potenziell einen größeren Pool haben an möglichen Interessierten, was ja, glaube ich, auf dem Land gerade in der Jugend ein bisschen schwieriger wird.
Ja, das ist so brutal. Also das ist ja auch das, warum ich dich ja damals oder warum wir in Kontakt gekommen sind, ne? Weil oft hört man halt immer Berlin, Düsseldorf, NRW. So, ja. Ne? Das ist die riesengroßen Ballungszentren. Ne? Und dann war halt immer so, okay, aber es gibt auch Football auf dem Dorf. Ne? So, und,
ja, genau.
Na klar, die Probleme sind offensichtlich. Also jeder Verein im Football in Deutschland sieht diese Probleme in der Jugendarbeit. Ist ja nicht einer, der sagt, nö, die Probleme gibt's nicht. Ja? Nur es wird halt immer oft vergessen, so, was ist in der Basis, also was ist auf dem Land, ne? So, und deswegen sind da die Probleme halt ein bisschen heftiger, weil wir halt einfach nicht die Manpower, sag ich mal, haben an potenziellen Spielern, die wir irgendwie rekrutieren können, ne?
Vermutlich aber auch Trainer, ne?
Also auch, ne? Also ich weiß jetzt allein bei der letzten, jetzt letzten Sonntag war unsere Jahreshauptversammlung und Kickoff-Meeting. Und da hat ein Vater von den Flaggies halt angesprochen, wie es denn aussieht mit 9er Flag.
Mhm.
Echt so, gib mir das Personal, Trainer, let's go. Flaggen haben wir da, Bälle sind da. Ne? Aber du brauchst halt die Spieler und vor allem viel wichtiger, die halt die Trainer, die halt auch die Zeit dafür haben oder auch die Lizenz dafür haben, das halt zu machen. Ne? So, und das ist halt noch, das ist halt auch noch ein Problem, ne? Oder ein Riesenproblem.
Wie macht ihr das dann generell mit Trainer aus und Weiterbildung? Also ich denke ja mal nicht, dass ihr jetzt den Luxus habt, dass da jetzt irgendwie alle 2-3 Jahre so ein namhafter Headcoach aus der GFL, der sich da jetzt mal so ein bisschen nach unten orientiert, mal vorbeikommt und sagt, Mensch, hier mache ich mit.
Ja, also wir haben bei den Herren haben wir, sind glaube ich alle von uns lizenzierte Trainer. Oder fast alle. Also ich bin gerade dabei, meine C-Lizenz zu kriegen.
Aber alles Eigengewächse, oder?
Ja, quasi. Ne? Also einer, der kam, der wohnt zwar bei uns in der Region, wo er seine C-Lizenz damals her hat, ob er die aus Hamburg mitgebracht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine Lizenz haben viele bei uns. Und wir wollen auch, sag ich mal, einmal im Jahr, das ist das, was wir uns leisten können, Trainer ausbilden.
Mhm.
Und aber halt so richtig krass namhafte, hochlizenzierte Trainer aus der GFL, die habe ich beim C-Lizenz-Lehrgang als Dozent jetzt kennengelernt. Ne? So, also die haben wir nicht, aber unsere Coaches, gerade im Herrenbereich, die sind halt alle brutal erfahren. Ne? Also das, oder weiß ich nicht, musst du da eine A-Lizenz haben, um ein guter Coach zu sein? Weiß ich nicht.
Nee, absolut nicht. Ich selber damit kokettiere ich ja immer wieder in meinen Sendungen. Ich selber habe ja keine aktuelle Lizenz mehr. haben wir gerade in der letzten Folge drüber gesprochen. Um meine Lizenz nochmal zu reaktivieren, war ich 3 Wochen zu spät. guck mal, also wir hatten jetzt bei uns diesen sogenannten Verbandstag, da waren über 200 Trainer da und da wurde dann mal in die Runde gestellt, wie viele Coaches haben wir eigentlich mit einer DOSB-Lizenz? Das war noch nicht mal die Hälfte.
Ja.
Und also es ist ja meistens so, du, wenn du die Trainerlaufbahn einschlägst, dann zehrst du ja erstmal von dem, was du selber als Spieler mitbekommen hast. Dann fängst du vielleicht so an, mal über den Tellerrand zu schauen und guckst dir YouTube-Videos an und so eine Geschichten. Mhm. Und wenn du dann mal vielleicht bei so einem Trainerlehrgang bist, dann machst du ja so die ersten Schritte und networkst ja dann so ein bisschen und guckst mal, was so andere Trainer machen. Und je länger du dabei bist, desto mehr Leute kennst du. Und was ich dann auch mal gut finde, ist dann, gerade wenn man jetzt so Camps macht, vielleicht die dann gemeinsam mit einem Team zu machen, um da dann vielleicht auch mal so einen Austausch dann hinzukriegen. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit von Conventions. Ne? Ja, oder genau. Sich mal einen Trainer selber zum Training mal einzuladen, damit er eine Klinik macht. Ich bin ja jetzt zum Beispiel am 22. März dann bei den Osnabrückern, bei den Tijon.
Genau.
Und mach da mal so ein bisschen die O-Liner rund.
Ja, cool. Aber ist halt auch wichtig, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Oldenburg waren jetzt, glaube ich, zwei Kliniks oder sind auch, glaube ich, noch mehr geplant, wo Coaches von uns halt hingefahren sind, musst du halt mitnehmen. Ne? Mhm. Musst du halt mitnehmen. So. Und natürlich, wenn das Netzwerk dann irgendwann groß genug ist, dass du halt irgendwie Gastcoaches einladen kannst, ja, kann halt jeder nur davon profitieren. Ne? Und wir müssen halt versuchen, als Football halt miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. So, und das war mir halt immer ganz wichtig, immer dieses Miteinander arbeiten. Und das ist halt oft so, was ich will eigentlich nicht immer so viel über einen Verband schimpfen, ne? Aber da fehlt das, dieses Miteinander, glaube ich, ein bisschen.
Ja, also das Problem beim Verband habe ich immer so das Gefühl, dass da eben Vereine immer versuchen, ihre eigenen Interessen durchzuziehen. Der Verband selber hat ja im Prinzip keinen Zugriff auf die Coaches. Er verwaltet die ja nicht. Er kümmert sich nur um die Ausbildung und geht aber nicht, hat ja keine Register, also keine Kartei, wo er jetzt Namen hat und sagt, Trainer XY, ne, von dem will ich jetzt was. Ne, sondern da melden sich Trainer an, machen ihre Lizenz, die Lizenz wird registriert und das war's. Ja, das haben wir hier in Berlin ja auch und deswegen haben sie jetzt mal den Verbandstag gemacht, um mal zu gucken, wie viele Trainer haben wir überhaupt? Ne, du kannst ja dann von Trainern eben auch nur wissen, wenn sie zufällig eine Lizenz haben. Jetzt haben wir festgestellt, die Hälfte haben keine Lizenz. Ja, wie kriegen wir jetzt dann raus, wer denn so alles die Trainer sind? Ne? Und da hat der Verband eben halt schlecht Handhabe, zu wissen, wer ist da jetzt der Trainer. Weil ich finde ja auch, der Verband wäre eine perfekte Plattform, um zu networken. Okay. Ja? Ich bin ja auch der Meinung, jeder Landesverband sollte halt mal gucken, dass er bei sich im Landkreis dann mal irgendwie sagt, ich biete hier mal eine Convention an oder vernünftige Weiterbildung. Ja? Mhm. Um gerade dann eben zu gucken, dass wir unsere Trainer, die dann in kleinen Vereinen dann arbeiten, dass die dann regelmäßig einen neuen Input kriegen.
Ja, macht Sinn. Bin ich bei dir.
Aber andersrum finde ich halt auch die großen Vereine, gerade GFL, die ja dann doch immer ein bisschen die Erwartungshaltung haben, dass wir Talente nach oben geben, sehe ich so ein bisschen in der Pflicht halt auch mal in der Region rundherum mal ein bisschen zu gucken und da von sich aus eine Coaches-Weiterbildung anzubieten.
Wäre auf jeden Fall mal ein Anfang, ne? Weil das ist ja halt auch ein Problem, was das was Dorffootball halt mit sich bringt. Mhm. Weiß man nicht, wann du damit da einsteigen willst, was da
die. Ja, wir können fließend.
Genau. Das ist ja das andere Problem beim Dorffootball, gerade was Jugendarbeit halt angeht. Ne? Mhm. Ich kann jetzt halt auch nur für Rothenburg sprechen. Rothenburg, wir haben nicht mal ein Kino. Mhm. Ja, irgendwie ein paar Kneipen.
Ja gut, wer braucht zu Netflix-Zeiten noch ein Kino?
Ja, ne, aber...
ich habe immer gesagt...
Ich weiß, was du weißt.
Ich habe immer gesagt, so ein Dorfkulturzentrum ist meistens immer ein Bahnhof, ein Kiosk und eine Telefonzelle.
Ja, aber gefühlt ist Sports auch nicht mehr. Nein, Quatsch. Also Rothenburg ist für Jugendliche unattraktiv. Mhm. Das ist einfach so. Und die Abi wird halt so ein Trendschulabschluss, nehme ich mal fast an. Ne? Und du musst irgendwie studieren gehen, um irgendwas zu erreichen. Und unsere A-Jugendspieler, von denen haben wir nichts.
Okay.
Einfach gar nichts. Ich habe ja irgendwie bei euch im Podcast gehört, dass irgendwie Düsseldorf irgendwie eine Ausstiegsrate von 90% oder 95% hat, was A-Jugend zur Herren angeht. Mhm. Ja, auf dem Dorf ist es genauso viel. Nur, naja, da reden wir nicht von 70 Spielern, sondern von 30. Ne? Mhm. So, da bleibt halt nichts übrig. So, und wenn ich mir jetzt unsere Herren halt angucke, da haben wir, glaube ich, von 55 Mann 5 ehemalige Jugendspieler, mhm, die irgendwann mal bei uns Jugend gespielt haben, die nicht zum Studieren in die Großstadt gegangen sind und dann halt da geblieben sind oder halt nicht wieder zurückgekommen sind. Ne? So, und am Ende des Tages, und das war halt auch das, was ich da bei unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die ich ja erzwungen habe, da halt auch erzählt habe, ist, dass die großen Vereine oder die Unistädte mehr von unserer Jugendarbeit profitieren als wir.
Ja, ja. Was würdest du sagen, wie hoch ist ungefähr der Altersdurchschnitt im Herrenteam? So grob über den Daumen, so Mitte 20, Anfang, ja, 30?
Also Ende 20, Anfang 30, würde ich sagen. Ja.
Weil, sagen wir mal so, Football, ne, spielt man im Normalfall vielleicht so bis 35, dann ist so langsam Schicht, ne?
Ja.
Und dann musst du halt mal gucken, dass du regelmäßig nachschiebst. Wie ist denn das, wie viel Erwachsene fangen denn bei euch so pro Jahr neu mit Football an? Also wir haben halt festgestellt, ja, die Jugendarbeit läuft halt schleppend bis schlecht, weil wir da einfach keine Leute für haben, weder Spieler noch Trainer. Im Herrenfootball haben wir aber so einen anderen Trend, wo viele Erwachsene einfach quer einsteigen und genau, der Männerfootball entwickelt sich da halt so komplett anders.
Ja, also es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und da können wir gar nicht sagen, wie viele das so im Durchschnitt immer sind. Als wir jetzt zum Beispiel 2022 angefangen haben mit den Wolverines und das erste Tryout gleich gemacht haben, wir waren am Anfang 13 Mann. Mhm. So, und die erste Saison haben wir dann es geschafft, zum Ende der Saison knapp irgendwie über 30 Leute zu haben, weil die Tryouts dann halt einfach, da kam halt einfach Glück gehabt, ne? Kamen halt viele Leute, paar Alterfahrene kamen dann wieder zurück, weil die gemerkt haben, oh, in Rotenburg geht wieder was. Und ein Jahr, dann da kommen dann 10 neue, sag ich mal, von denen dann vielleicht die Hälfte bleiben. Mal kommt gar keiner. Es ist super unterschiedlich. Ist immer so, wie es gerade, ja, kann ich mal ganz schwer sagen, ob wir unsere, wann es drauf ankommt, wann du dein Tryout planst. Jetzt haben wir es zum Super Bowl gemacht, dass wir am Super Bowl Sunday unser Tryout machen, weil da ist ja Football gerade medial, meisten in den Medien alles Mögliche, dass man dann sagt, wie sieht's aus, ne, lass da mal hingehen. Oft ist aber halt auch so, und das finde ich halt auch von uns auch schlecht kommuniziert, dass oft es immer so ist, okay, die bieten einmal im Jahr ein Tryout an oder zweimal im Jahr. Und wenn ich den Termin verpasse, muss ich bis nächstes Jahr warten, weil ich kann ja nicht einfach zum regulären Training gehen. Ja, nein, ey, du kannst immer kommen. Ne? Also jetzt, heute gerade erst mit jemandem geschrieben, ja, ey, Super Bowl Tryout schaffe ich nicht und so. Kann ich denn, wann ist denn der nächste Tryout? Ich so, warum willst du bis zum nächsten Tryout warten? Komm doch einfach Mittwoch zum Training.
Ach, das, ey, ist so meine, ja, ja. Das ist meine größte Kritik so mal an diesem Konstrukt Tryout-Training. Also einmal ist ja so ein Tryout-Training ja eigentlich was komplett anderes, ne? Wenn du das betrachtest in den Staaten, ist es halt, du lädst Leute an und ein und die sollen da halt deinen Parcours durchlaufen, damit du Zeit nimmst und so gucken, passen sie zu dir.
Ja.
So, hier machst du halt, ja, Tryout wollen wir auch machen, machst du ein Probetraining, machst du deine Station, ja, und was ist, ja, wie du sagst, was ist denn, wenn der Proband da den Termin verpasst, darf er nie wieder kommen? Wir wären doch schön blöd, wenn er nie wieder kommen darf. Ja.
Ja. Ja.
Das verstehe ich dann halt auch immer nicht, diese ja, wir konzentrieren uns jetzt auf einen Tryout-Termin, kommunizieren den und die Leute, die dann bei Facebook gerade darüber stolpern, sagen dann, oh ja, nee, dann habe ich den gerade verpasst und schon ist es auch wieder aus dem Gehirn gestrichen.
Ja, das mit, also wie gesagt, das ist halt auch so ein Punkt, der mir heute einfach wieder so klar wurde, weil jemand wieder aktuell jemand geschrieben hat, ich kann zu dem Termin nicht, ne? Das muss man besser kommunizieren, ne? Und einfach mehr das normale Training einfach bewerben. Und dann schreibst du einfach, machst ein Bild, schreibst du offenes Training rein. Ja. So kann jeder vorbeikommen, ob du da halt, ja,
ja.
Wo ist der Unterschied zwischen offen und geschlossenem Training? Also Quatsch, ne?
Ja, absolut. Also ich sag, okay, wenn du ein fortgeschrittener Preseason bist und du bist jetzt dabei, deine Plays zu installieren, dann wird es halt blöd mit neuen, aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, die dann vielleicht auch noch aufzupicken und einzubinden.
So.
Weil letztendlich jedes zahlende Mitglied hilft und wenn er dir jetzt halt in der aktuellen Saison nicht hilft, dann hilft er die nächste Saison. So.
Ja, ist so.
Besser gibt's noch nicht.
Ist so.
Wie viel 19, also U19-Jährige habt ihr denn? Wie viele Jugendliche? 12. Ihr seid, glaube ich, in der Spielgemeinschaft, ne?
Ja, 12. Oder, nee, 11. 11 U19-Spieler haben wir.
Okay. Und ihr spielt Elfer-Tackle?
Ja.
Okay. Wie viel Teams habt ihr denn in eurer Liga?
Also in unserer Gruppe, in der die unsere Jungs spielen, sind das, glaube ich, sind wir zu viert. Mhm. Und es gibt Gruppe Ost-West, genau, 8 Mannschaften für ganz Niedersachsen. Und Bremen ist, glaube ich, mit dabei, Hamburg ist mit dabei und Schleswig-Holstein, ne? So, also 8 Teams, das ist nicht viel.
Und das bedeutet ja dann quasi wahrscheinlich so Auswärtsfahrten von dreiviertel Stunde bis Stunde irgendwo hin?
Ja, genau, also das Dichteste, was unsere A-Jugend jetzt fährt, ist, glaube ich, Bremen ist das Dichteste. Und das Weiteste ist Salzgitter, also das ist... bei Braunschweig da die Ecke, da fahren die halt locker über 2,5 Stunden hin. Ne?
Wie macht ihr denn das? Also ich hatte nämlich mit Carsten jetzt gerade vor 2 Tagen mal wieder so ein bisschen getextet und da hat er mir seine Jugendeinteilung, Liga-Einteilung geschrieben und hat auch mal gesagt, ja, hier kürzeste Fahrt 30 Minuten, die längste 1,5 Stunden bis 2 Stunden und dann denke ich mir halt, das ist ja ein krasser Kostenfaktor. Ich meine, gut, also du wirst nicht für jede Auswärtsfahrt einen Bus nehmen, das ist Quatsch, das ist viel zu teuer. Autokonvoi, da brauchst du halt zuverlässige Eltern, die dann wirklich fest zusagen. Dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, mit einem Zug zu fahren, aber das ist auch nicht gerade günstig. Vor allen Dingen, wenn du dann am Zielbahnhof angekommen bist, musst du dann irgendwie noch zur Sportstätte kommen.
Ja.
Wie ist das für euch? Was ist das für ein logistischer Aufwand und wie haut das in die Kosten rein?
Also bei der Jugend ist jetzt als Wolverines unser erstes Jahr, wo wir halt die Erfahrung jetzt machen, wie wir das hinkriegen wollen. Also ich versuche für die Jungs, für Salzgitter, einen Bus klar zu machen. Müssen wir natürlich gucken, ja, wie hoch ist die Eigenbeteiligung der Spieler, ne? Kriegen wir den Bus überhaupt voll, kann man auch irgendwie einen kleineren Bus halt mieten, wo vielleicht nur, weiß ich nicht, 30, 35 rein können und nicht 60, aber da will ich halt doch schon versuchen, für die einen Bus zu kriegen, ne? Weil das ist einfach zu weit, ne? Und
ist auch irgendwie eine teambildende Maßnahme.
Auf jeden Fall, also Busfahrten sind legendär, das ist einfach so, ne? Und das wollen wir versuchen. Ne? Natürlich irgendwie jetzt Bremen, ne? das macht keinen Sinn. Ne? Das ist eine halbe Stunde mit dem Auto oder eine Dreiviertelstunde. Aber es ist alles schwer. Es ist alles schwer. Gerade für einen kleinen Verein. Ne? Du bist abhängig von Sponsoren, um dir halt auch sowas wie einen Bus leisten zu können. Ne?
Kommen wir dann nochmal zu dem Grund zurück, warum wir, beziehungsweise warum du mich überhaupt kontaktiert hattest.
Ja.
Wie gesagt, hatten Carsten und ich ja so schon das Ende des Jugend-Tackle-Footballs gesehen, wenn jetzt Fünferfleck als Jugendarbeit offiziell anerkannt wird. Dann haben wir uns auch so ein bisschen das Maul drüber zerrissen und dann hast du gedacht, naja, gibt da auch noch eine andere Point of View. Ja, hier auf dem Land sieht das so ein bisschen anders aus. Lass uns doch mal telefonieren. Und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt hier schon jemand sagt, er will mit mir telefonieren, gibt es aber aufs Maul. Aber war ein angenehmes Gespräch.
Ja.
Erzähl doch mal, wie kommst du zu dem Thema? Klar, ländlich haben wir jetzt schon festgestellt, Jugendliche wachsen nicht auf den Bäumen. Wie bist du an das Thema rangekommen? Wie hast du dich für das Thema eingesetzt? Weil du mir ja gesagt hast, die Thematik haben wir auch dir zu verdanken.
Ja. Als wir jetzt, oder jetzt gehen wir ins dritte Jahr mit den Herren und du musst ja laut BSO, laut der alten BSO, hast du ja quasi 2 Jahre Zeit, nachdem du gegründet hast, eine Jugendarbeit aufzubauen. So, und da steht in der BSO, steht drin, Flag oder Tackle Football.
Ja.
So, und dann dachte ich, naja, wir haben unsere Fünfer-Flag, die einfach wie, die läuft wie doof, das sind Selbstläufer. Die Leute machen da auch echt einen Höllenjob, ne? Also da größten Respekt an alle, die das da möglich machen. Und da haben wir uns quasi auch so ein bisschen darauf ausgeruht, muss ich ehrlich sagen, weil wir in den 2 Jahren Jugendarbeit technisch eigentlich gar nichts gemacht haben. Also was heißt gar nichts gemacht haben? Also wir haben unsere Fünfer-Flag haben wir halt supported und da halt unsere ganze Energie reingesteckt und auf einmal hieß es, ja, nee, Fünfer-Flag in Niedersachsen, das wird nicht als Flag Football, als Jugendarbeit anerkannt. Und ich denke nur so, hä? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Also es steht ja, in der BSO steht ganz da drin, Flag oder Tackle Football. So, und dann war halt unser niedersächsischer Verband, war dann halt so, dass die gesagt haben, nee, Fünferflag ist eine ganz eigene Sportart. Ist eine Sportart für sich, die haben ein eigenes Regelwerk. Für mich als pragmatischer Dorffootballer ist so, der Ball hat doch dieselbe Form, die nennen es Touchdown, die Pässe für die Fünferflag sind dieselben wie vom Neunerflag. Wo ist da der Unterschied, außer dass du keine Line hast? Oder, ne? Direkt keine Line, keine Special Teams und sowas, ne? Aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es doch trotzdem irgendwo Football. So hab ich das immer mit meiner Naivität halt immer gedacht.
Also ich sag ja immer, Football ohne Liner ist eigentlich nur Fangspiel.
Ja, ist so. kann ich nichts gegen sagen, so, ne? Für mich war das halt nicht ganz schlüssig, so. Und dann ist halt, wenn ich halt etwas nicht verstehe und für mich etwas nicht logisch ist, dann stochere ich halt immer rum, ne? So, und.
Wie so ein Wolverine.
Ja, genau. dann haben wir halt irgendwann Anträge gestellt beim AFCVN, direkt bei unserem niedersächsischen Verband. Das waren einmal wir und die Braunschweig Lions sogar.
Oh, die Braunschweiger.
Ja, Braunschweig, also weil die das Problem halt auch sehen. Ne? Also die haben zwar ihre Lizenzliga A-Jugend, danach haben sie nur eine B-Jugend, glaube ich, und dann war es das. Also die haben, da drunter kommt auch nichts mehr. So, die haben eine Fünfer-Flag, die gut läuft bei denen und die haben da, sehen da halt auch irgendwann ihre Probleme halt mit ihrer Lizenz. Ne? So, aber wurde halt beide Anträge wurden halt sang- und klanglos einfach abgelehnt. Dann halt auch so mit Gründen von wegen, wir gehen den einfachen Weg, wir erschleichen uns dann eine Lizenz, Fünferflag ist einfach zu etablieren und man möchte sich da nicht die Mühe machen.
Ja, so ein bisschen in die Richtung habe ich ja auch gedacht, ne? So jetzt nimmst du die Vereine aus der Verantwortung, ein Tackle-Team aufzubauen.
Ja, genau.
Aber du hattest mir ja dann auch am Telefon gesagt, das ist ja gar nicht deine Intention, also du willst ja schon beim Tackle-Football bleiben, aber auch für den Jugend-Tackle-Football musst du aber auch erstmal irgendwie einen Einstieg für die Jugend, für die Jungs schaffen oder für die Mädels.
Ja, genau. Und weil für mich waren so mehrere Probleme oder mehrere Sachen, die ich halt einfach da halt, sag ich mal, mal auf den Tisch legen wollte. Ist einmal die Altersstruktur. Ich finde, wir müssen mit Flag-Football viel, viel früher anfangen, weil die großen Sportarten, Fußball, Handball, Basketball, keine Ahnung was, da kannst du ab 6 schon anfangen. Warum kannst du Football nicht schon mit 6 anfangen? So, warum erst mit 8? Also Flag Football, ne? Flag Football.
Ja.
So, um halt da den Einstieg für die Jugendarbeit halt zu schaffen, ne? Und da war halt auch noch so ein bisschen so ein persönlicher Seitenhieb bei der Absage vom Verband, das dann hieß, ja, ich mache den Job schon irgendwie 11 Jahre, den ersten Vorsitzenden im Verband, Rotenburg Jugendarbeit war noch nie nachhaltig und auch eigentlich auch nie bekannt. Wo ich denke, so, das für eine persönliche Beleidigung hier gerade. Wir hatten immer Jugendarbeit zu NU-Zeiten, eine A-Jugend und B-Jugend.
Vor allen Dingen sollte man das dann auch nicht torpedieren, dass man, wenn es noch nicht bekannt dafür war, dass man jetzt anfangen will damit.
Ja, genau. Naja, dann habe ich das halt nicht auf mir sitzen lassen. Das Ganze, die Absage hat gesagt, so, nee, da muss es noch irgendwie eine Möglichkeit geben. So, dann habe ich in der ganzen Satzung vom AFCVN nachgelesen, ne, was muss ich machen, um eine Mitgliederversammlung einzuberufen, eine außerordentliche, weil bei uns ist der Verbandstag immer erst im März. So, und das wäre für uns halt schon zu spät, weil du halt bis zum 15. Dezember halt irgendwie deinen Lizenzantrag stellen musstest und bis Ende Februar deine Pässe halt abgeben musst. Ne? War mir halt alles dann zu spät, ich sage, komm, außerordentliche Mitgliederversammlung. So, dann ja, brauchst du ein Drittel aller Vereine, die deinem Antrag zustimmen. Und ich so, boah, scheiße. Das ist so viel. Ne? Und dann, also alle Vereine rausgesucht, E-Mail-Adressen, da einen Antrag da geschrieben. Und dann war ich doch überrascht, dass der Zuspruch so groß dafür war. Und ich hatte jede Lizenzliga-Mannschaft mit dabei, also aus Niedersachsen, also die Knights, Invaders und Lions. Wir haben alle dem Antrag mit zugestimmt, dass wir diese außerordentliche Mitgliederversammlung machen müssen, zwecks Jugendarbeit. Und von den ganzen Vereinen hat mir nur ein Verein quasi eine Absage erteilt. Aber ist doch okay. Ne? Der hat mir auch da seine Meinung dazu geschrieben. Bin ich cool mit. Auf jeden Fall kam dann halt irgendwann die Info vom Verband, dass die eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, obwohl der Antrag nicht rechtsgültig ist. Was? Ja, weil...
Also, hast du Formfehler gemacht oder was?
Na, also, da steht ja... Ich habe halt einfach den Antrag geschrieben, habe den an die Vereine geschickt und habe gesagt, ihr schickt mir einfach eine Unterschrift zurück, ich füge das alles digital in ein Dokument ein und fertig.
Ah, so. Das darfst du, glaube ich, nie machen, ne? Unterschriften übertragen. Ne?
Also doch schon, aber ja. Es hat zum Beispiel gefehlt, also jeder Antrag hätte einzeln unterschrieben sein müssen. Also ich hätte 17 Mal den Antrag quasi in Fließtext stehen haben sollen, mit einer Unterschrift, Name, Ansprechpartner, darf er für den Verein überhaupt unterschreiben und solche Geschichten. Habe ich halt nicht bedacht. Ne? Also ich war einfach so, komm, mach mal fertig hier, dass wir da irgendwas hinschicken und dann mal gucken. Ne?
Lesson learned.
Ja, genau. Und aber die haben halt die Notwendigkeit halt gesehen, dass halt so viele Vereine dem halt zugestimmt haben und dann gesagt haben, okay, auch wenn das jetzt irgendwie nicht rechtsgültig ist, wir bringen uns in Teufelsküche, wenn wir das jetzt ablehnen, weil so viele Vereine dafür unterschrieben haben. Ne?
Naja, ich denke, das Ding hat ja auch eine finanzielle Brisanz. Ne? Also jetzt, wenn Fördertöpfe aufgemacht werden, ist es natürlich für alle Vereine wertvoll, jetzt Fünferfleck anzubieten für Jugendliche. Und ja, klar, warum sollst du es dann nicht als Jugendarbeit werten? Das würde ja dem entgegensprechen.
Ja, genau. Naja, am Ende des Tages kam es halt zu dieser Versammlung, was komischerweise besser besucht war als ein normaler Verbandstag. Waren mehr Vereine.
Ich sag nochmal, ne, die Kohle wartet.
Und naja, im Endeffekt war das da super konstruktiv und ich hatte da halt mein 5-Minuten-Monolog bezüglich warum das als Jugendarbeit anerkannt werden soll, wie wichtig das für den Dorffootball ist. Jugend, also Alterseinteilung ist erst ab nächstes Jahr, weil wir halt den Verein ein bisschen Zeit geben müssen, ne, die anderen Vereine, dass sie da zwei Altersklassen etablieren
können. Hat sich da Marco auch zu dem Thema Alterseinteilung gemeldet? Die haben da immer so ein bisschen Probleme mit, welches Alter spielt in welcher Gruppe, muss ich mal persönlich fragen.
Ja, das... Erst weiß ich, worauf du hinaus willst, ja.
Konnte ich mir nicht verkneifen, sorry Marco. Der kriegt immer sein Fett von mir weg.
Ja, aber auch alles Menschen, ne?
Ja.
Passiert. So. Nee, auf jeden Fall ist ja das Problem, oder das ist ja, weil wir halt diesen Spielverbund Nord halt haben, wir können in Niedersachsen zwar uns irgendwelche Ideen und Gedanken machen und etwas toll finden, da müssen aber noch andere drei Landesverbände mit dem zustimmen.
Ach du dickes Ei.
So, genau. Also es hat halt Vor- und Nachteile halt in diesem großen Spielverbund zu sein. Ne? Und naja, da waren halt angespannte zwei Wochen, quasi das war am zweiten Adventswochenende war die Versammlung und irgendwann nach Weihnachten kam halt die Info, jo, wird jetzt als Jugendarbeit anerkannt für die Landesliga und ab der Verbandsliga hast du dann irgendwie 2 oder 3 Jahre Zeit, Karenzzeit, da deine entweder Neuner-Flag oder Tackle-Jugend halt aufzubauen und für mich war das am Ende des Tages, hätte ich das gar nicht mehr machen müssen am 10.2., also den Antrag da überhaupt wegschicken, weil ich da schon wusste, dass wir den Kooperationsvertrag quasi als Spielgemeinschaft für die A-Jugend quasi in der Tasche hatten. Also da hätten wir mussten nur noch unterschreiben, wir waren uns alle einig. Ist am Ende des Tages auch so geworden. Das heißt, ich hätte gar nicht mehr diesen Weg gehen sollen über die Firma-Fleck-Geschichte. Nur, ich wusste ja selber, was für schlaflose Nächte ich hatte, eine Lizenz zu kriegen. Und gerade für als Landesliga-Team, zu dem Zeitpunkt waren wir noch Landesliga-Team, und ich sehe halt das Problem halt auch bei den anderen Vereinen. Ne? Also es gründen sich ja auch, wie ihr schon gesagt habt, es gründen sich unfassbar viele Erwachsenenvereine, schießen da teilweise wie Pilze aus der Erde. So, und aber es ist doch toll und es ist doch auch cool, dass wir immer mehr Footballvereine in Deutschland kriegen. Ne? Das ist ja auch alles irgendwo Geld, was an den Verband geht. Und das bringt ja unseren Sport nach vorne. Ja. Und da muss man den Jungs oder den Vereinen dann halt auch so ein bisschen entgegenkommen. Natürlich ist Firma Flag leichter zu etablieren als eine Tackle-Jugend. Aber, und du brauchst halt nicht so viele Leute für. Nur das Problem ist halt, was wir halt auf dem Dorf halt haben, ist halt, woher wollen wir die Kids überhaupt kriegen, so viele, um eine Tackle-Jugend oder einen Neuner-Flag aufzubauen? Ja. Und das habe ich dir am Telefon ja erzählt, dass ich ja beruflich eigentlich aus der Fahrschule komme und wir halt jedes Jahr wissen, wie viele Kinder hat die Stadt für Kinder im führerscheinfähigen Alter. Also wie viele werden nächstes Jahr 17? Ne? Mhm. Und das sind nächstes Jahr, keine Ahnung, wie 120 Kinder. So, davon kannst du die Hälfte abrechnen. Nicht, weil sie Mädchen sind, aber Mädchenfootball ist dann noch schwieriger als Jungfootball, sage ich mal, zu etablieren. Obwohl in den Fünferflaggies dürfen Mädels ja mitspielen, ne? Oder Neunerflag, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Und dann musst du halt noch gucken, weil unsere größten Konkurrenten sind halt Basketball. Ich glaube, die Damen, die spielen da erste Bundesliga, glaube ich sogar. Die hier sind da riesengroß. Handball ist riesengroß, Fußball ist riesengroß. So, das heißt, von den 60, die übrig bleiben, musst du halt noch gucken, wer spielt weder Handball, Fußball noch Basketball.
Kann überhaupt Sport machen?
Ja, wer kann überhaupt Sport machen? Das heißt, von diesen 120 Kindern bekomme ich vielleicht ein oder zwei. Mhm. So, und das wird von Jahrgang zu Jahrgang schlechter, die nächste Zeit. Es kommt aber auch wieder, es ist aber Besserung in Sicht. Nur, wie soll ich innerhalb von 2 Jahren mit den mit dem Material, was mir das Dorf zur Verfügung stellt an Kindern, wie soll ich daraus eine Tackle-Mannschaft formen?
Ja.
So, wovon ich dann als Herrenmannschaft dann auch noch Nutzen von habe, außer eine Lizenz zu kriegen. Weil unser Nachwuchs, es ist einfach so, ob wir eine A-Jugend machen oder nicht. Ein richtiger Game-Changer für den Nachwuchs, für die Herren ist das nicht.
Nee, und da stelle ich mir dann auch mal so zwischendurch die Frage, macht wirklich Tackle-Football im Jugendbereich überhaupt Sinn? Manche Teams gehen ja schon von sich aus freiwillig weg vom Tackle-Football und bieten dann halt nur noch Flag-Football an. Ich kann die Gründe verstehen. Und wie du sagst, wenn du da 30 Mannequins brauchst für so ein Jugendteam und die Demografie gibt es einfach nie her. Was willst du da machen? Kannst du dich auf den Kopf stellen und dich einmal dreimal im Kreis drehen? Das ändert nichts.
Ja, genau.
Und, aber dann hast du halt ein Herrenteam, was funktioniert. Und nur weil jetzt die Jugendarbeit nicht läuft, klar, dann wäre es ja dumm, das Herrenteam sterben zu lassen. Ich meine, klar, ihr habt euch ja im Auftrag des Jugendfootball gestellt, ihr wollt ja Nachwuchs gewinnen, aber wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist, für Tackle-Football groß was zu machen, ja klar, dann hast du ja nur noch diese eine Chance.
Ja, also ich glaube, dass A-Jugend schon wichtig ist, A-Jugend-Tackle anzubieten, um halt, weil wir, also unsere Philosophie ist ja, die Kids von so klein wie möglich, ja, langsam aufzubauen, immer weiter, und das Ziel ist irgendwann, da oben ist die Herrenmannschaft, ja, dein Tackle-Team. So, und wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass wir zwischen unserer Fünfer-Flag und den Herren eine wirklich enge Bindung haben, ne? Und die Kids sind dann nur so von so, oh, da will ich irgendwann hin, ne? So, und für die Eltern ist das halt super, ne? Also die sind lange im Verein, ne? Die werden langsam herangeführt, ne? Erstmal ohne Kontakt, dann mit bisschen Kontakt, dann Tackle-Bereich, dann geht's ein bisschen härter zur Sache. Und dann, wenn da jemand dabei ist, der in der Stadt bleiben will oder auf dem Dorf bleiben will, so, dann haben wir einen Herrenspieler. So, und in Berlin war doch bei euch dieses hier Flag-Football eine Chance für Tackle. Ja. Ich sehe das, glaube ich, auch so. So, und bitte verteufelt mich jetzt nicht irgendwie als Flag-Fanatiker, und Flag-Football ist das Geilste überhaupt. Also ich bin Tackle-Footballer durch und durch. Ne? Das ist für mich auch wirklich, wofür ich halt auch brenne. Ne? Nur wir müssen, in meinen Augen, müssen wir Fünfer-Flag mit in unseren Sport zu etablieren, auf lange Sicht gesehen. Oder wir müssen erst damit anfangen, damit wir lange Sicht einen Nutzen davon haben. Und dann, glaube ich, ist jedes Team selber dafür verantwortlich, was für Nutzen das Herrenteam nachher von ihren Fünfer-Flaggies haben. Weil unsere Fünfer-Flaggies, die sagen jetzt schon zu unserem Headcoach der Fünfer-Flaggie, ah, Freddy, nächstes Jahr werde ich 16, ne? Dann gehe ich in die A-Jugend. Da wird Tackle-Football gespielt. Ja, so. Und mein Sohn, der ist, wie gesagt, der wird 7, der spielt bei unseren Flaggies auch. Oder er trainiert seit 2 Jahren, spielen darf er nicht. Das ist sehr, sehr schwer, ihn da an der Stange zu halten, sage ich mal. Ne? Dass er da nur darauf wartet, dass er jetzt nächstes Jahr spielen darf oder nächste Saison. Der hat sich zu Weihnachten einen Footballhelm gewünscht. Mit 7. So, und aber das ist halt einfach so unsere Struktur. Wir wollen das halt alles gemeinsam. Ne? Wir machen einmal im Jahr machen wir ein Freundschaftsspiel gegen unsere Fünfer-Flaggies. Machen wir Fünfer-Flag mit den Herren zusammen. Unsere Fünfer-Flaggies sind unsere Einlaufkinder und wir Herren. Wir sind auch die Einlaufkinder für unsere Flaggies, ne? Wenn sie ihr Flag-Turnier haben, ja, dann schmeißen die Jungs sich da in Ausrüstung und dann gehen die Kinder aber in der Mitte und wir halten Händchen und laufen nebenher. So, so versuchen wir das halt, unseren Nutzen davon halt zu gewinnen, dass es so ein Miteinander ist. Ne?
Also ich bin ja auch durch und durch Tackle-Footballer und ich mache da halt auch meine Sprüche über Flag-Football, aber wenn ich das jetzt mal so aus kaufmännischer Sicht sehe, macht es natürlich absolut Sinn, für jeden Verein ein breites Portfolio anzubieten, also ein breit gefächertes Angebot zu machen, um natürlich so viel Mitglieder wie möglich zu binden. Und dazu gehört mittlerweile eben auch Flag Football, egal ob Neuner oder Fünfer. Die Frage ist natürlich, wie kann ich das Personal stemmen? Aber Sinn macht es definitiv. Und ob die Kiddies danach denn zum Tackle-Football gehen oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Du hast aber erstmal zahlende Mitglieder da. Mhm. Ja, und sie können ja später auch Erwachsenen-Fünfer-Flag spielen. Warum denn nicht? Sie zahlen die dann halt immer noch.
Ja. Ja?
Das ist ja völlig Wumpe, wie, also Jacke wie Hose, ob sie jetzt nur als Erwachsene Flag spielen oder Tackle. Hauptsache, sie machen es in meinem Verein. Mhm. Und da sollte man keine Kontaktscheu davor haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein niederschwelliges Angebot, es ist schnell gemacht, kostet halt nicht viel. Ja, das sind ja die perfekten Bedingungen, um überhaupt mit diesem Sport anzufangen.
Ja, genau. Ja, und wie gesagt, diesen Monolog oder mit diesen Argumenten, auch mit den Zahlen, habe ich halt beim Verband oder beim Verbandstag da halt auch mit argumentiert. Und dann wurde das denen halt auch erst klar. Okay, krass, das war uns gar nicht bewusst, dass ihr so ein Problem auf dem Dorf habt. So, wo ich denke, woher sollt ihr das auch wissen? Ihr interessiert euch ja nicht dafür.
Ja, wenn man nicht drüber spricht, und deswegen tun wir das ja auch, ne? Also wir waren ja auch mit der Brille unterwegs, hier so Berlin und Düsseldorf. Aber auch hier boomt der Flag Football und ja klar, also die Probleme, du hast es ja dann im Telefongespräch noch gesagt, wenn wir schon in der Stadt das Problem haben, Jugendliche zu werben, ne, was meinst du, wie du gesagt hast, wie ist das erst auf dem Land?
Ja.
Was ich sehr interessant fand, was du mir erzählt hattest, war ja, dass dann Schulen auf euch zugekommen sind, um zu gucken, wie kriegen die das jetzt in die Schule, weil auf Verbandsebene ist man ja teilweise noch etwas ratlos, wie man jetzt in die Schulen kommt, um Flag Football da bekannt zu machen, um dann hinzukriegen, dass die Jungs und Mädels in der Schule in den Verein kommen. Ne, das ist ja so ein bisschen der Pain, den die momentan haben. Mhm. Aber bei euch läuft das ja schon anders, die Schulen kommen zu euch.
Genau. Also in Niedersachsen ist glaube ich, dieses Angebot, dass Football in der Schule quasi angeboten wird, schon relativ lange. Zwar nur in einer Stadt, das war in Hildesheim. Die haben da dieses Hildesheim School Invasion. Das hat Gero Gallus irgendwann mal ins Leben gerufen. Und da wird halt Flag Football an den Hildesheimer Schulen angeboten. Ich glaube aber Neuner Flag. So. Mhm. Aber daraus zieht sich Hildesheim ihre Jugendarbeit. Ne, dadurch, dass sie halt an den Schulen halt präsent sind. Ne? Und dann war es halt irgendwann so, dass uns halt, wir im Landkreis, sag ich mal, der einzige Verein sind, der halt Flag Football anbietet. Und aufgrund von Olympia, es ist ja nun mal so, ist halt Fünfer Flag steht halt im Lehrplan der Schulen mit drin.
Ah ja.
So, und dann ging es dann halt los, dass uns halt Schulen angeschrieben haben und sagen so, ey, es steht bei uns im Lehrplan, meine Lehrer haben Bock darauf, das zu machen, weil es ist endlich mal was Neues, ja. Mhm. Aber die haben keine Ahnung, wie die es denen beibringen sollen. Könnt ihr uns da helfen?
Und da habt ihr als Wolverines gesagt, Moment mal, da haben wir doch mal was.
Genau, also es ist auch alles in der Findungsphase, ne? Wie wir das alles bewerkstelligen wollen, wie wir das finanzieren, was soll das kosten, haben wir die Dozenten dafür und alles Mögliche. Aber das ist halt so der nächste Step, den wir halt gehen wollen. Und da dürfen wir halt auch eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit vergeuden, dass wir den Schulen in Rotenburg, also erstmal nur auf Rotenburg halt beschränken oder Rotenburg und oder den Kreis Rotenburg, dass wir halt die Lehrer ausbilden. In einem Workshop, ein Wochenende, zwei Wochenenden, keine Ahnung was. Mhm. um dann halt vielleicht irgendwann so einen Rotenburg School Bowl nachher zu machen oder sowas.
Würde ich total geil finden.
Ja, also wir haben die Schulen hier in der Umgebung oder auch relativ viele, auch in allen Altersklassen natürlich auch vertreten, um da halt da irgendwas halt zu machen. Ne? Weil die
so hat die NFL Europe ja früher auch gemacht, ne? Sie sind in die Schulen gegangen und haben dort quasi kleine Schulteams ausgebildet.
Ja.
Und die Schulen haben dann gegeneinander gespielt und haben dann halt ein Turnier mit Playoff, also mit Finale dann ausgespielt. Finde ich total geil. Warum kann man das als Verein nicht auch machen? Man geht vielleicht zu, ich sage mal jetzt 3 Schulen oder so. Ob man das dann hinkriegt, ist erst erstmal eine andere Frage. Aber stell mal vor, du hast 3 Schulen in Betreuung und die spielen eine kleine Saison gegeneinander. Besser geht's doch nicht.
Ja, genau. Genau. Na, jetzt haben wir das halt nur, hatten wir jetzt ein Pilotprojekt quasi, da haben wir waren wir an der Oberschule in Vissel-Hövede, ist halt auch im Dorf bei uns, da hatten wir den Kontakt halt über einen Spieler von uns und weil sein Vater da, glaube ich, ist der da Direktor an der Schule oder irgendwie Sportlehrer oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt am Dienstag, war das genau, am Dienstag, quasi so ein Probetraining mit den Jahrgängen 7, 8, 9 und 10 gemacht. Ja. Das ging halt den ganzen Vormittag, ne, und war super erfolgreich. Also da waren, ich glaube, in den 7. Klassen, glaube ich, waren, glaube ich, 60 oder 80 Kinder in der Turnhalle. Ne, wurde dann von Jahrgang zu Jahrgang immer so ein bisschen weniger, aber auch bei den 10. Klassen hatten wir immer noch 30 Kids, die da drauf Bock hatten. Und dann laufen da Talente rum und denkst dir so, boah,
glaubt man gar nicht aus dem Schulsport.
Ne, da waren Leute dabei, gerade in der 10. Klasse, wo du gesagt hast, so, ey, du darfst kein Flag Football spielen, du musst Tackle spielen, du hast Beine, Junge, du musst. Ne? So, und damit sind wir halt den Weg halt gegangen, um halt einfach den Sport so ein bisschen ranzubringen. Die Sportlehrer haben dazugeguckt, ne? Wir haben denen so ein bisschen Material zur Verfügung gestellt, von wegen, da könnt ihr gucken, da könnt ihr nachlesen, das und das könnt ihr machen. Am Ende des Tages war das super anstrengend, ne, da 5 Stunden in der Halle zu sein und im 10-Minuten-Takt jedes Mal das Gleiche zu erzählen. Das war halt echt anstrengend. Und aber es, am Ende des Tages, es kam, glaube ich, jetzt beim nächsten Flag-Training, kamen, glaube ich, 3 Kids davon. Okay. Sind halt nach Rotenburg zum Flag-Training gegangen. Nur, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, so das halt über so einen Weg zu machen, über so ein Probetraining, weil davon haben die Sportlehrer nichts. So, und deswegen sind wir gerade dabei, wir haben da auch ein Komitee bei uns und ich weiß, Braunschweig will das auch in der Richtung machen. Die arbeiten auch ein Konzept aus, um halt die Lehrer halt auszubilden. Ne? Nur das Ding ist, Braunschweig kann das mit ihren Imports machen, zu sagen, geh mal hin, ne? Du leitest da die AG oder keine Ahnung was, ne? Können wir halt nicht machen. So, erstmal ist das bei uns in der Regel alles Ehrenamt. Keiner verdient Kohle. Ne? Oder halt nur diesen Zuschuss, den du da vom Landessportbund kriegst. Ne?
Ja.
Und Imports haben wir auch nicht. Können wir auch nicht leisten. Deswegen macht es mehr Sinn, das dann, sag ich mal, über unseren Headcoach und von den Flaggies halt über Workshops am Wochenende anzubieten. Ne? Aber das Interesse ist da, also die Schulen schreiben uns regelmäßig auf Instagram an und sagen so, hey, seid ihr schon weiter, ne? Ich habe da Bock, meine Lehrer wollen und so, wir müssen da was machen, das ist eine coole Sache. So, das ist, glaube ich, cool. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, ne?
Ja, ich glaube, warum wir als Verbandsfootball da auch so ein bisschen auf die Tube drücken müssen, ist halt, die ERF steht halt auch in den Startlöchern. Die haben den Wert vom Flag Football halt auch erkannt. Mittlerweile machen sie jetzt ja auch EVs auf, was Flag Football angeht, um halt dann über die EV ihre Volunteers zu parken und über diese EVs auch kostenlos an Plätze zu kommen.
Ja.
Aber sie können, haben ja dann auch die Möglichkeit oder bessere Möglichkeiten als wir, an die Schulen zu gehen und für sich dann die Jugendlichen rauszuziehen. Und da müssen wir jetzt als Verband, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf die Tube drücken und gucken, dass wir vor der ERF in die Schule kommen und unseren Nutzen draus ziehen. Und ich glaube, manchmal da ist auch so ein bisschen der Hintergedanke beim Verband, warum da jetzt so Gas gegeben wird und der Tackle-Football da so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Mhm. Weil da ist jetzt die Kohle zu holen, ne? Also die Fördertöpfe stehen bereit, Olympia, ne, zumindest für 18 war ja schon.
Ja, ist so.
Da ist jetzt die Kohle zu holen.
Aber ich sehe es auch wie du, ne? Also Tackle Football bleibt ein bisschen auf der Strecke, das Gefühl habe ich auch. Aber ich glaube auch, dass unsere Zeit wieder kommen wird. Ich glaube, dass dieser Flag-Football-Hype ein bisschen wieder zurückgehen wird. Nach Olympia, wer weiß, ob es Olympia bleibt, ne? Keine Ahnung. Ja. Aber in meinen Augen hat Football Deutschland das verpennt.
Ja, die Chance hatten sie ja schon mal, ne? Genau. Mit der NFL Europe, und als die ja quasi über Nacht dicht gemacht worden ist, haben die Verbände es komplett verpennt, diese Grassroots-Programme, die ja sehr gut liefen, ich sprach gerade darüber, die weiterzuführen. Da war ja noch richtig Material noch vor Ort, das wurde ja hier gelassen, und die Vereine hatten ja nichts Besseres zu tun, als sich dieses Material zu krallen und für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, anstatt man mal gesagt hat, okay, wir organisieren jetzt mal als Verband, und da gehören wir Vereine mit dazu, dieses Programm weiterzuführen und weiter in die Schulen zu gehen. Ja, war genau. Der größte Fehler überhaupt.
Ja, ne? Und am Ende des Tages ist ja so, dass wenn irgendwann ein Problem kommt, was jetzt einfach riesengroß ist, ne, die Nachwuchsarbeit, das ist ja nicht ein Problem, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Das ist meist immer irgendwo aus der Vergangenheit so ein bisschen schleifen lassen, ist ein Selbstläufer, NFL Europe ist da. Mhm. So, und dann mal sitzt sie weg und dann, was machen wir jetzt, ne? So, und das ist halt, das wird dann halt von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr wird es immer mehr, und irgendwann,
Corona war da nur ein zusätzlicher Faktor, der dazugekommen ist, aber nicht der alleinige.
Nein, um Gottes Willen. Also Corona.
Und wenn da aus NRW jetzt heißt, so in 3 Jahren, da kommen dann die U10-Jahrgänge hoch und dann wird alles besser, die müssen erstmal ankommen. Hm. Also ob sie ankommen, ist immer eine ganz andere Frage.
Ja.
Ja, und bis dahin müssen wir gucken, dass unsere Jugendteams nicht komplett wegbrechen. Ne? Also NRW, weiß nicht, die haben auch nur noch, was ist das, 6 Elfer-Teams oder was? In Berlin haben wir gerade mal nur noch 2 U19-Elfer-Teams. Das muss man sich mal vorstellen. 2 Stück.
In Berlin, ne?
In Berlin, Brandenburg. Ja,
ja. Also,
das ist auch schon ein etwas größeres Gebiet, und da hatten wir mal wesentlich mehr gehabt.
Hm.
Also es ist der Wahnsinn. Und ich meine, mittlerweile stellt Berlin dieses Jahr noch nicht mal ein Jugendländer-Team.
Echt nicht?
Kann ich mir auch vorstellen. Nee.
Kein Big East?
Jahr gecancelt. Nee, okay. Kein Big East. Ja, kannst du nicht vorstellen. Aber warum sollten Jugendliche überhaupt Football spielen? Was bringt ihnen das?
Weil es der geilste Sport der Welt ist. Das ist, um es in einen Satz auszudrücken. Das sind Sachen, nein, ich weiß. Warum sollten Kinder Football spielen? Natürlich kannst du die ganzen hier Phrasenschwein jetzt rausholen, ne? Solche Geschichten wie jeder Körper wird gebraucht, ne? Es gibt für jeden eine Position. Aber
ja, das ist ja das, was der Verein braucht, oder die Vereinssicht. Aber was bringt es dem Jugendlichen, Football zu spielen?
Ich muss jetzt
was aufpassen. Was transportieren wir damit?
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtigen Wörter finde, dass die gar nicht so negativ rüberkommen, wie das vielleicht.
Du bist hier bei den Coach Potatoes, du kannst reden, wie du willst.
Okay. Was bringt das einem Jugendlichen, Football zu spielen? Disziplin. So. Mhm. Jeder ist gleich. Egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, wie deine Schulbildung ist, ob dein Papa reich ist oder nicht, spielt keine Rolle. Auf dem Platz seid ihr alle gleich. So, und natürlich ist Football so ein bisschen diktatorisch, vielleicht heutzutage nicht mehr so wie damals, ja. Aber da wird schon sehr viel Wert auf Disziplin gelegt. So, und
ich würde es hierarchisch nennen.
Oder hierarchisch.
Also, du hast eine Hierarchie. Also, ja. Heute, ja, früher war das vielleicht so eine Diktatur, da hat der Trainer gesagt, springen, und du hast noch gefragt, wie hoch. Heute ist es ja mehr so ein Begleiten. Ne?
Ja, genau.
Und trotzdem, die Ansage des Coaches gilt, aber heute bist du ja mehr transparent und versuchst die Leute davon zu überzeugen, es zu machen und sie damit auch auszubilden.
Ja. Dann halt auch das Teambuilding. Also ich finde, es gibt nicht. Also doch, ich bin ein großer Handball-Fan. Ich habe früher ganz, ganz viel, ganz lange Handball gespielt. Aber es ist halt auch ein sehr körperbetonter Sport. Ne? Ich weiß nicht, ob das an körperbetonten Sportarten liegt. Aber das Teamgefühl, dieses Füreinander, Miteinander, jeder hat einen Job und jeder muss seinen Job zu 100% machen, sonst funktioniert nichts. Und jede Position ist gleich wichtig. Und dieser Zusammenhalt, ne, gerade wenn du mal so ein Trainingslager mitgemacht hast über 3-4 Tage, ja, und was da halt abgeht, das hast du in keiner anderen Sportart. Ja, mhm. Das hast du einfach in keiner anderen Sportart, diesen Flair, den Football halt, den halt rüberbringt. Ne? Ich kann verstehen, dass man immer so Bedenken hat, was den Körperkontakt angeht. Das ist halt das meiste, was ich halt höre, willst du Football ausbringen? Oh nee, ich weiß nicht, Körperkontakt, weiß ich nicht so. Ja, aber das sind Sachen, die musst du halt mal erlebt haben, finde ich. So einfach sich mal darauf einlassen. Ne? Dann auch Einsatz, ne? Also das sind alles so, sag ich mal so Sachen, die dich halt auch fürs weitere Leben halt einfach weiterbringen. Ja, wenn du weißt, was Disziplin, was Respekt, was Teambuilding ist, ne, dass du halt auch mal ein Playbook lernen musst, und da nicht ein Lehrer ist, der das jeden Tag mit dir wieder in der Schule und wieder durchkaut und dann einen Test schreibt. Nein, du hast zweimal Training in der Woche, ja, wenn es gut läuft, so, und Playbook-Arbeit, nee, das musst du schon selber lernen. Also diese Eigenbereitschaft, was zu tun, ne? Mhm. Und aber im Großen und Ganzen ist es halt dieses Gesamtkonstrukt, und das ist halt, was mich als 18-Jähriger damals halt auch so krass gehypt hat, ist dieses, ey, wir sind alle gleich. So, es ist scheißegal, wo du herkommst, wie schnell du auf 40 bist oder keine Ahnung was, wie wohlhabend deine Familie ist. Wenn ihr einen Helm und ein Pad auf habt und ihr habt den Platz betreten, seid ihr alle gleich. So, und das war für mich halt damals wirklich so dieser Punkt, wo ich denke so, ey, das ist cool. Das kannte ich vom Fußball nicht so, beim Handball war es schon ein bisschen anders. Ja, und du machst halt einfach auch mal was Neues. Ja, ich finde schon, es macht mehr Eindruck, durch die Weltgeschichte zu laufen und sagen, ey, ich spiele American Football, oder auf dem Dorf, ne, oder auch in der Stadt, ich spiele American Football und das ist voll geil, ich bin da voll stolz drauf. Als heißt, ja, ich spiele Fußball, ach, du bist einer von vielen.
Was ist denn so deine transzendale Message als Coach, die du deinen Spielern mitgibst? Also jetzt mal unabhängig jetzt von Football-Inhalten, was willst du deinen Spielern mitgeben?
Die Frage finde ich echt, echt gut gerade, und weil die zu unserer neuen Philosophie halt passt, die ich...
Ja, dann erzähl doch mal genau. Also meine Frage ist ja zum Beispiel auch immer, welche Philosophie habt ihr eigentlich als Verein? So, ne? Weil ich meine, darüber bildet sich ja auch eine Teamidentität, die sich ja von anderen Teams dann unterscheidet. Weil ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel in Berlin 6 Teams, aber woran unterscheiden sich außer in den Farben? Ne? Also wenn ich grün mag, gehe ich zu den Bullets. Wenn ich Silber mag, gehe ich halt zu den Bears. Aber ansonsten, ne? Also die Frage muss sich halt jeder Verein irgendwo stellen, finde ich.
Genau. Kennst du die Doku auf Netflix hier, Playbook?
Sag ich glaube nicht.
Da werden halt 5 Coaches, hat jeder Coach hat eine Folge, und das sind halt berühmte Coaches, ne? Das ist jetzt hier José Mourinho vom Fußball, und da ist aber auch Doc Rivers. Doc Rivers ist ja ein Basketball-Head-Coach, ne? Hat ja da die Boston Celtics da so ganz cool gemacht und auch erfolgreich gemacht. Das ist jetzt bei den 76ers, glaube ich. Und da wird über Ubuntu gesprochen.
Also, na ja, ich sehe es hier gerade im Chat.
Ja, Ubuntu, genau. Ubuntu, das ist unsere Philosophie, weil Ubuntu, um es halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, frei zu übersetzen, heißt es I am because we are. Und das passt einfach so gut zum American Football. Also guckt euch diese Serie an. Playbook, Doc Rivers, die Folge. Und da geht das halt hauptsächlich halt um diese dieses Menschsein. Ja, sein eigenes Ego für das große Ganze mal hinten anzustellen. Mhm. Ja, und das ist so unsere Philosophie, die wir halt jetzt für Wolverines leben. Es ist, also Ubuntu ist halt auch eine Lebenseinstellung, das musst du leben. Ja, und bei den Celtics hat das ja so angefangen, dass die ja The Big Three halt hatten. Das war hier Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett. Und ja, wie willst du aus 3 Alpha-Tieren ein Championship-Team formen. So, und da haben die halt dieses Ubuntu halt so ein bisschen ins Team reingebracht, dass die das halt auch leben. Und daraus ist halt euer Erfolg entstanden. Und wenn du halt so Kevin Garnett halt hörst, in dem Interview, dass er dann gesagt hat, ja, sie haben irgendwie ein Triple-Double gemacht oder sonst irgendwas. Was sagen sie zu ihrer Leistung? Wo ein Kevin Garnett dann sagt, ja, wieso meine Leistung? Die Jungs haben das, wir haben das gemacht. Der hat geblockt, der hat das gemacht, so dass ich dann halt quasi nur noch einnetzen musste oder keine Ahnung was. Und das ist halt einfach, dieser Begriff Ubuntu ist halt einfach, das passt halt einfach so krass zu American Football, weil American Football funktioniert nur als Team. So, was hat Tyreek Hill davon, wenn er einen Quarterback hat, der nicht schmeißen kann? So, was hat Tour davon, wenn, ne? So, und dieses Miteinander, das eigene Ego, und das ist ja nun mal beim Football, das ist ja auch das Coole daran, dass du halt super viele unterschiedliche Egos im Team hast, die du alle irgendwie versuchen musst zu handeln, und manche sind natürlich alpha-mäßig irgendwie aufgestellt, dass man dann sagt, so, ey, wir wollen als Team fungieren, ne? Wir müssen jetzt Soltau und Rotenburg zusammenkriegen, ja, und wir müssen unsere alten Differenzen und als Mädchen müssen wir beiseite lassen. Wir müssen jetzt Ubuntu sein, wir müssen Menschen sein, wir müssen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander, für das große Ganze, ne?
Ich weiß immer nicht, inwieweit so eine, ich nenne es jetzt mal Phrasen, soll jetzt nicht abwertend klingen, ob so eine Philosophien in so ein Profisport 100% anwendbar sind, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tyreek Hill ansprichst, naja, wenn der einen Touchdown macht, kriegt er seinen Bonus dafür. Ne? Ja. Also da wird schon dafür sorgen, aus dem Eigenantrieb finanziellen Leistungen abzurufen. Na klar ist dann auf einer höheren Ebene, ja, wie bringst du dich ein, versuchst du deine Mitspieler mitzupushen oder so eine Geschichten, aber so diese individuelle Leistung hängt ja bis zu einem gewissen Grad eben auch von der Bezahlung ab. Ansonsten würde er gucken, ob er vielleicht nicht doch woanders hingeht.
Ja, natürlich.
Also beim Profisport ist das eine. Bei unserem Sport in unserem Breitengraden, okay, wenn du jetzt nur ein Football-Team hast bei euch, okay. Mhm. Bei uns, wenn es dem Spieler halt nicht passt, dann geht er halt woanders hin. Ne? Und da wäre für mich so eine Philosophie auch wunderbar, wenn man sie leben kann, ja, bring dich ein, sei Teil von einem größeren Konstrukt. Wie versucht ihr denn sowas umzusetzen? Habt ihr da schon irgendwie für euch Maßnahmen gefunden, um diese Vision auch wahr werden zu lassen, um sie zu leben?
Ja, diese Vision ist ja noch relativ frisch. Ne? Mhm. Also die habe ich ja erst letzten Sonntag ins Leben gerufen.
Ah, Mensch, und ich toppe die hier gleich mit kritischen Fragen.
Ja, alles gut. Das wird sich halt zeigen. So, und ich glaube, dass an erster Stelle das Coaching-Staff das vorleben muss. So, weil es gibt diesen Spruch, der hier, ich bin immer ganz schlecht in solchen Sprichwörtern, aber ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf hinab, ne? Oder ja. Wie heißt das, ne? Ja. Und das ist auch so, ne? Du kannst nicht von deinem Team irgendwas fordern, ihr müsst gemeinsam sein, ihr müsst eure Egos hinten anstellen für das große Ganze, wenn du es in deinem Coaching-Staff nicht kannst. Oder wenn du es in der Vereinsspitze nicht kannst. So, ne, da fängt das schon an, das halt vorzuleben, den halt vorzuleben, so, ey, guck mal, wir kommunizieren miteinander, ne? Wir haben alle unsere Ideale, aber wir haben geschafft, da einen Weg zu finden, den wir mit euch gehen wollen. Ne? Wir wollen ein bisschen professioneller werden, ja, und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages kommt es halt auch immer auf das Team drauf an. Mhm. Ob die halt auch auf so eine Philosophie Bock haben. Natürlich kannst du denen alles irgendwie vorkauen, ne? Und na, das ist unsere Philosophie. Aber am Ende des Tages muss das Team das annehmen und das intern selber halt verkaufen. Und da haben wir, glaube ich, sehr gute Chancen, weil die Spieler, die wir jetzt mittlerweile auch mit Soltau haben, wir haben viele erfahrene Spieler, die haben das gehört und sowas, ne? Und dann sind sofort auf diesen Zug mit aufgesprungen, ne? Und die müssen das halt vorleben. So, und die müssen halt den Schritt halt im Team gehen. Weil als Coaches kannst du halt nur sagen, guckt, wir machen es. Wir leben euch das vor. So und so, ne, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Ne, und, aber am Ende des Tages muss das Team es umsetzen. So, und da sind halt viele Spieler in der Pflicht, das halt zu machen, in meinen Augen. So war das bei den Celtics, glaube ich, auch. Da hat er das über die Rookies gemacht. Ne? Die Rookies sollten Ubuntu ins Team etablieren. Und das ist halt so Zeit, das wird auch, glaube ich, nicht relativ schnell gehen, dass du das etablieren kannst, sondern es braucht halt Zeit, so diese Philosophie, ne, diese Lebenseinstellung. Aber ich glaube auch gerade bei Ubuntu ist das eigentlich nicht schwer, das als Spieler zu akzeptieren, sich darauf einzulassen, weil das unsere Grundregeln des Menschen sind. Ja, so das.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also es ist immer nicht verkehrt, das ist so meine Erfahrung, sich da mal mit allen Beteiligten zusammenzusetzen und diese Idee mal zu diskutieren, was bedeutet das denn jetzt für jeden, sich so einzubringen, dass er Teil des Ganzen ist, was sich zurücknimmt, damit das Große wachsen kann. Ich habe das mit den Bears dann halt auch gemacht, wo ich bin, um einfach mal die Spieler zu fragen, was bedeutet denn das für euch? Ne, das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Und da mal in den Dialog zu treten, um vielleicht dann auch mal wirklich so Punkte zu finden, die man gezielt dann halt auch angehen kann mit zum Beispiel Teammaßnahmen oder sowas, ne, die man daraus ableiten kann. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ihr habt das jetzt mal formuliert, wird das wahrscheinlich auf kurz oder lang mal bestimmt bei euch ankommen, dass ihr da mal so ein bisschen in die Diskussion geht.
Also mein persönliches Ziel, also war jetzt, wo ich das so in diesen Dialog gehen möchte mit den Spielern, ist halt das Camp, weil solange ich im Football bin, Camp ist immer wild, so, und Camp, da wird das Team geformt, nicht von den Coaches, sondern vom Team halt selber. Das ist das, was wir auf dem Dorf halt für Erfahrung gemacht haben, ne, weil das immer Highlight ist, ne, und
mal 48 Stunden einschließen und dann mal so ein bisschen Teamdynamik entwickeln lassen.
Genau, ne, und da muss man die Jungs halt auch einfach mal machen lassen und dann muss man halt auch seinen Trainingsplan so ein bisschen dann sagen, okay, wir geben denen halt einfach den ganzen Abend. So, lass die einfach mal machen, lass die sich mal kennenlernen, ne, und dann halt auch in den Dialog dann halt auch mit denen gehen, jetzt aus meiner Position aus zu sagen, so, ey, wie findest du, sind wir das schon, was ist dein Teil dazu, was kannst du dazu beitragen, tragst du schon was dazu bei, was müssen wir vielleicht besser machen, das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ne, dass die Spieler halt auch auf uns halt zukommen können oder zu mir zu sagen, so, ey, ne, weil es nicht ganz so cool.
Um dich jetzt mal so auf den Positionstrainer zu reduzieren, du machst ja auch Assistant Head Coach, du bist Running Back Coach.
Ja, genau.
Wie würdest du deinen Trainingsstil beschreiben? Bist du so der Top-Down-Coach, was ich sage, wird gemacht? Oder gehst du da auf eine Journey mit deinen Spielern, wo du sagst, okay, da will ich hin, dafür brauchen wir dies und das, es wird erklärt und Fehlerkultur?
Genau, also eher in die Richtung. Ne? Also natürlich habe ich dann als OC irgendwie ein Playbook geschrieben und habe dann auch für mich, für die Running Backs dann halt irgendwie eine Richtung vorgegeben, so was ich mir natürlich vorstelle. So, aber mir ist halt, auf meiner Position haben die Running Backs viel Mitspracherecht.
Ne? Also, kurze Frage, praktizierst du mehr so Open Field Running oder ab durch die Mitte Short Yardage Bowling?
Er kommt drauf an, was für ein Personal ich habe, ne? Also wenn ich unsere jetzigen Running Backs, die wir seit 2 Jahren halt haben, da ist halt eher Inside Run, Outside Run, sowas wird schon halt gemacht. Ich viel aus der I-Formation, Pro-Formation.
Oldschool.
Ja, noch. Ja, ich
finde es gut.
Ich bin der Oldschool-Footballer. Also natürlich ist Passing-Game wichtig. Ne? Und,
ich sag dir mal eins. Ja? Also bei den ganzen, seitdem ich Coach bin, bin ich im Run-and-Shoot-System groß geworden. Ne? Ja. Vier Receiver, ein Running Back. Und das machen ja mittlerweile eigentlich so ziemlich alle Teams. So, und die Teams trainieren dann halt auch die Defense trainiert dann eben gegen einen Run-and-Shoot. Richtig Inside-Football das können viele Linebacker schon gar nicht mal richtig tackeln, weil die es nicht mehr gewohnt sind, aufs Maul zu kriegen, ganz ja. ehrlich. Und wenn da, wenn da erstmal ein dicker Guard irgendwie mit einem Trap da irgendwie zur Seite rausschießt und ein D-Liner aufs Korn nimmt, dann kommt der Fullback und schießt einen Linebacker aus dem Leben. Na, yippie-yay, Schweinebacke, da geht doch mein Herz als O-Line-Trainer.
Ah, oh, volles Rohr, ne? Also, ich habe das halt immer so Knüppel aus dem Sack-Football genannt, so aus der I-Formation, ne, mit ja, ein Trap-Play oder keine Ahnung was, oder mit dem Pulling Guard, das waren immer
schönes die, ISO-Play.
ISO-Play, genau, das waren immer die schönsten Spielzüge. Also ich habe gestörte Running Backs, die wirklich Bock haben, durch die Mitte zu gehen und halt auch
so eine Leute musst du auch erstmal finden.
Ne, so, aber das ist, die sind halt auch, sag ich mal, noch so ein bisschen alte Schule, ne, sind so die Veteranen ja bei uns. Also
Man sieht das ja dann auch öfter mal im ländlichen Football und wird dann leider als Bauernfootball verschrien, was ich schade finde. Ich würde eher sagen Oldschool Football, und der hat für mich immer noch seinen Reiz.
Ja, ja. Also wie gesagt, wir waren in den letzten zwei Jahren waren wir eine super lauflastige Mannschaft. Auch unsere O-Line ist heftig, also unser O-Line-Coach, der macht da auch einen Höllenjob, ne? Und die Jungs sind halt ein bisschen naturbekloppt, das ist einfach so. Und wir hatten halt aber kein wir hatten ein Passing-Game, was aber super ausbaufähig war. Oder immer noch ist. So, jetzt haben wir Soltau mit dazu bekommen, da kriegen wir das ganze Receiver-Core, den Quarterback haben wir von denen. Das heißt, wir sind jetzt auch im Passing-technisch halt auch gut aufgestellt, und ich kann endlich so dieses 50-50 oder dieses Balance-Football halt gehen. Ich habe zwar in mein Playbook reingeschrieben letztes Jahr, ich will 60-40 haben, 60 Run, 40 Pass. Es wird, glaube ich, 80-20. Aber weil wir es halt gut konnten, so, ne? Es war halt schwer uns aufzuhalten.
Na, wahrscheinlich so Winning Key.
Ja, genau. Ne? Also natürlich haben wir dann irgendwann unseren Meister da gefunden, die Saison. Aber gehört dazu. Ne? So, und aber nein, um halt zur Coaching-Philosophie darauf zurückzukommen. Also ich lasse viel mit mir reden. Also, ne, wenn jetzt als Beispiel zum Beispiel jetzt haben wir für das Jahr 3 haben wir jetzt ein Counterplay mit drin. So, ich gucke mir das vorher irgendwo an, mache mir irgendwie schlau, ja, wie muss der Quarterback sich drehen, keine Ahnung was, um halt irgendwie einen Counter zu spielen. So, und dann schreibst du das alles auf Theorie, oh, sieht super aus auf dem Playbook. Ja, aber wie sieht's live aus? So, und dann wenn dann mein Quarterback zu mir sagt, ey Coach, es macht doch mehr Sinn, oder für mich ist es einfacher, dem darüber zu gehen, und dann kann ich vielleicht da noch eine Option draus laufen oder sonst irgendwas, als wenn ich das dann so mache und dann die Option irgendwie blind laufen muss, wo ich dann denke so, ja, machen wir so, finde ich gut.
So, und das ist mein Lieblings. Das ist meine Lieblings-Glückskeksweisheit aus dem Football. Ne? It's not about X and O's, it's all about Jim and Joe's. Das ist so, also so viele Football-Sprüche es auch gibt, ne? So tolle Weisheiten, aber der ist es.
Ja, ist so. Also, und ich wäre halt auch, wie blöd wäre ich, einfach zu sagen, ne, ich habe das so aufgeschrieben, wir spielen das so, egal ob das für dich sich gut anfühlt oder nicht. Oder,
naja, das machen halt meistens dann unsichere Trainer oder totalitäre Trainer. Aber für mich ist es meistens eher so ein Zeichen von Unsicherheit, wenn man nicht auf Änderungen oder Ideen eingehen kann.
Also ich sehe mich auch immer so ein bisschen als Players-Coach, glaube ich. Ich glaube, ich habe da einen guten Stand bei den Jungs, weil ich die halt auch viel mitentscheiden lasse. Zum Beispiel jetzt im neuen Playbook.
Da macht es denen ja auch Spaß.
Ja, genau. Also zum Beispiel, wir haben ein Option, so ein Around-Play. Da habe ich halt die möglichen Optionen, die halt angesagt werden vom OC, halt einfach aufgeschrieben. Option 1 das, Option 2 das, Option 3 das. So, und dann kommt mein Quarterback zu mir an und sagt, ey Coach, können wir das nicht vielleicht die Option einfach andersrum machen? Option 1 das, Option 2 das, Option 3 das. Weil Option 1 ist für mich als Quarterback der Erste, der halt auch den Ball bekommen würde. Und ich denke, ja, da habe ich gleich drüber nachgedacht. Ja, machen wir so. Ne? Ist doch für mich halt ein bisschen Aufwand, wieder neu schreiben, alles ein bisschen ändern und sowas. Aber das ist doch super. Und wenn du daraus halt was Geiles kreieren kannst, ne? Und jeder hat da irgendwie so, kann da so seine Handschrift so ein bisschen drin sehen. Ach, toll, ist doch gut.
Ja, ich finde halt auch, das ist eine gute Möglichkeit, um Spieler dann halt auch Verantwortung übernehmen zu lassen. Weil wenn das Ding dann schief läuft, dann wissen sie haben das vorgeschlagen.
Ja.
Ne, dann kannst du sagen, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, finde ich, dass das dann nicht ausartet, ne, dass dann zu viel Diskussion kommt. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo der Coach sagt, So machen wir es. Ja. Selbst wenn es erstmal falsch ist, dann kann man danach immer noch nach dem Training diskutieren. Mhm. Aber Trainingszeit sollte man effektiv nutzen. Ja. Und ich, wo wir bei Netflix-Serien sind, ich weiß nicht, war das Netflix? Quarterbacks, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo die Kansas City Chiefs dann einmal die Woche dann ihr Labortag haben, wo alle Jungs dann mit ihren Spielzugideen dann kommen können und dann wird wild ausprobiert. Ja. Finde ich eine coole Idee. Ja. Also weil jeder, der partizipiert, fühlt sich ja dann da auch zugehörig und auch verantwortlich. Mhm. Und so halte ich das auch meistens, wenn ich in Charge bin mit Trainern, also wenn ich da Head Coach wäre, Trainer sollen sich mit einbringen und ihre Ideen mit einfließen, weil dann sind sie part of the game, dann ist das mit ihr Baby, für das sie Verantwortung und Spaß übernehmen.
Ja, zum Beispiel letztes Jahr kam halt, also wir haben zum Beispiel einen Hitch, so eine Hitch-Route, die wir laufen und dann kommt halt unser Quarterback-Coach, kommt dann immer zu mir an, ey, ich habe da auf Instagram was gesehen, das ist unser Play, aber das können wir sogar ganz einfach umsetzen, weil wir das Personal dafür da haben. Haben uns angeguckt, toll, machen wir. Kriegen wir hin. So, aber das ist dann sein Play. So, ne? Das hat er mit reingebracht. Aber
das ist meistens, wo ich dann aussteige, wenn ein Spieler dann kommt. Ich habe da bei YouTube ein Video gesehen. Halt die Schnauze.
Ja, also bei Spielern bin ich da auch mal ein bisschen vorsichtig dann, ne? So, dass ich dann sage, ja komm, ne? Lass mir erstmal unseren Football da machen. Ne? Aber wenn da halt ein Coach reinkommt und sagt so, ey, ich habe da ein neues Play, lass es mal ausprobieren. Ich hab's, das kann cool werden. Wir haben das Personal dafür da, unsere Formation stimmt. Mhm. Lass mal machen. So, dann warum sollte ich sagen, ja komm, nehmen wir. Machen wir, probieren wir. Ne?
So, kommen wir mal zu den etwas anderen Fragen. Also du hast ja bis jetzt nur ein Interview gehört. Wir haben am Ende immer obligatorische Fragen. Die sind ein bisschen anders. Legen wir einfach mal los. Auswärtsfahrt, Burger King oder McDonald's? Und wenn, warum?
Habe ich Zeit zur Antwort oder muss ich bam bam gehen?
Da sollte schon, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken.
Okay, Mc's.
Mc's, warum?
Weil eventuell Sponsor nächstes Jahr.
Okay. Pepsi oder Cola?
Pepsi.
Warum?
Schmeckt geiler.
Ich habe ja die Vermutung, und das sage ich dann eigentlich immer an dieser Stelle, es gibt so eine senkrechte Achse, die Deutschland trennt. Und alles, was so links ist, trinkt Pepsi und alles, was rechts ist, trinkt Coke.
Kann sein.
Also das so langsam ergibt sich ein Bild für mich. Okay. Ja? Ich stelle ja die Frage vielen Leuten.
Okay.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Welcher ist dein Lieblingscharakter?
Yoda.
Okay. Dann bist du auch so ein weiser Mensch, ja?
Ein bisschen, ja.
Whisky, irisch oder schottisch?
Irisch, unbedingt.
Warum?
Schmeckt mir besser.
Ne, ich finde, schottisch ist immer so torfig, das schmeckt so erdig.
Ja, genau.
Also, und irisch ist meistens ein bisschen milder.
Genau, ein bisschen milder, so ein bisschen Vanillenote, immer sowas. Und so ein bisschen, ja. Nee, aber irisch. Also wenn man mir einen Gefallen tun möchte, irischer Whisky, kann man nie was verkehrt machen. Also.
Ja, bin ich auch ein größerer Freund von. Was war dein coolster oder schlimmster Coaching-Moment?
Oder beides.
Kannst auch beides nehmen.
Also coolster Coaching-Moment war mein allererstes Spiel als Offensive Coordinator. Das war gegen die Grizzlies. Sind wir mit 19 Mann hingefahren und das waren halt einfach zwei super designte Drives, die wir da durchgespielt haben und wo einfach wirklich alles funktioniert hat, trotz der Aufregung, riesengroßer Gegner, so das erste Spiel zu gewinnen und zu sehen, so okay, du bist coaching-technisch, funktioniert das, was du dir ausgedacht hast. Das war ein ganz schöner und auch wichtiger Moment für mich, glaube ich. Der schlimmste Moment, und das war halt auch ein Riesenfehler, werde ich halt nie machen, einen Spieler selbst entscheiden zu lassen, ob er fit genug ist, auf den Platz zu gehen.
Ja, die Erfahrung muss man machen.
Mache ich nie wieder. Also, aber der schlimmste Fehler bereue ich bis heute. Da einfach nicht die Cojones zu haben, zu sagen, du gehst jetzt duschen. Sondern ihn selber zu entscheiden, von wegen, ja, er ist ja erwachsen genug, er kommt sogar aus dem medizinischen Bereich. Ich überlasse ihm die Verantwortung. war scheiße, darf ich nie machen.
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Das ist immer so die Frage, bist du verletzt oder tut's nur weh?
Ja.
Das ist schon mal schwierig abzuschätzen. Das ist immer gut, wenn man irgendwie noch jemanden hat, der medizinisch ein bisschen Ahnung hat an der Sideline. Aber ja, die Entscheidung, wenn es dann wirklich darum geht, nicht ein Spiel überlassen, finde ich schon korrekt. Aber die Erfahrung muss man halt auch mal gemacht haben als Trainer. Und daran wächst man ja auch, also generell an Fehlern. Also
ja, es ist auch gut, Fehler zu machen, ist so wichtig.
Absolut, sonst kannst du ja nicht besser werden. Genau. Ne? Bildet den Charakter.
Genau.
Deine liebste Coaching-Weisheit? Oder die Killer-Phrase, die du immer benutzt, wofür die Spieler dich da auch mittlerweile schon hassen?
Habe ich keine.
Was beim Bullshit-Bingo immer kommt?
Habe ich keine.
Hast du keine?
Bin ich nicht so, also, bin ich nicht so Fan von, also.
Hast du keine Sprüche, die dir so...
Ich sag zu meinem Running Back, halt den Ball nicht so wie in der Handtasche, aber...
Ja, den kenne ich auch, ja.
habe ich halt auch durch einen alten Coach, auf den ich heute auch echt noch viel gebe, Hannes Dreier, der hat immer gesagt, hier, look good, feel good, play good. Kommt eigentlich von Deion Sanders, ne? So, aber wenn die Jungs irgendwelche Bändchen halten wollen, ey, da trag die, wenn dich gut fühlst, trag die doch.
Da bin ich anderer Meinung. Also mir geht dieses Darstellergehabe irgendwie voll auf den Sack. Ich finde, sowas muss man sich verdienen.
Ja,
rennen sie alle rum mit den Eye Shields und fühlen sich total geil. Liefern aber nicht. Weißt du? Liefern nicht. Und ich sage, erst liefern und dann kannst du dir sowas anziehen, wenn du meinst.
Ja.
Dann sind das deine Abzeichen.
So wurde ich footballtechnisch damals auch erzogen von meinen Coaches. Ja. Ne? Also so die ersten Coaches waren immer so, ey, bevor du irgendwas hier machen willst, verdien dir das erstmal. Ne? Oder wenn du eine College-Jacke willst, verdien dir das erstmal. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, Football hat sich geändert, die Spieler sind anders geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja nun auch schon 20 Jahre dabei, meine Ansichten müssen nicht mehr alle stimmen. Ich versuche mit der Zeit zu gehen, aber gelingt mir auch nicht mehr bei allem, muss ich ehrlich gestehen. Wenn du dir aussuchen könntest, gegen ein Team zu spielen, ob realistisch oder unrealistisch, welches Team wäre das?
Philadelphia Eagles, wenn wir bei unrealistisch sind.
bist du Fan?
Ich bin Eagles-Fan, ja.
Okay.
Nee, aber ich würde gerne gegen die Sea Devils spielen, glaube ich auch.
Gegen die Sea Devils? Gegen die verhasste ELF?
Ja. Also ich bin jetzt nicht kein Fanboy von der ELF, aber es ist Football, was irgendwie im Fernsehen läuft, gucke ich mir trotzdem gerne an. Aber Sea Devils war so halt auch mein erster Kontakt, sag ich mal, zu Football, was ich in Deutschland so greifen konnte. Das wäre mal ganz lustig, glaube ich.
Okay.
Aber realistisch, ganz kurz, ist Lohne Longhorns. Ja. Gegen die würde ich gerne. Da warten wir noch drauf, dass wir mal gegeneinander spielen können.
Verbindet euch da was?
Ja, also Lohne Longhorns sind ja quasi aus Northern United entstanden. Das ist ja Vechta quasi. Oder Lohne ist ja bei Vechta. Und der Verantwortliche da, Hanno Heinrich und die ganzen Coaching-Jungs und die Jungs, die da noch spielen, mit denen habe ich damals noch selber bei NU gespielt und da haben wir unzählige Schlachten geschlagen. Jetzt haben wir letztes Jahr schon zusammen in derselben Liga gespielt, konnten die aber nie gegeneinander spielen, weil wir das Finale verpasst haben. Jetzt spielen wir dieses Jahr in der Verbandsliga zusammen, sind aber auch in unterschiedlichen Gruppen. Mhm. Ne? Wir sind zwar gemeinsam im Trainingslager, das ist immer so ein bisschen klassentreffenmäßig. Aber so ein richtiges offizielles Spiel hatten wir noch nicht.
Aber frag mal einen Berliner, wo was liegt. Meine Geografiekenntnisse enden genau mit der Berliner Stadtgrenze. Alles andere ist Provinz.
Ja, alles gut.
So, Bastian schreibt, wenn das Team dieses Jahr die Playoffs macht, bekommt das Team von dir was?
Weiß ich noch nicht.
Da rasselt's.
Es ist jetzt nicht das ausgerufte Ziel von uns dieses Jahr für die Verbandsliga. Da lassen wir uns schon was einfallen.
Yes. vorhin kam noch irgendwo relativ am Anfang die Frage, werdet ihr dieses Jahr am Beach Bowl teilnehmen?
Nein, also nicht als Wolverines. Haben wir letztes Jahr als Wolverines auch nicht gemacht. Da machen wir immer unsere NU Ü30 Silverbacks. haben wir da die letzten Jahre immer gestellt. Dies Jahr werden wir das als Wolverines das nicht machen und wir können auch, glaube ich, nicht so viele Spieler stellen für den Beach Bowl, weil wir an dem Wochenende ein Spiel haben, weil es einfach spieltermintechnisch nicht anders möglich war, weil wir in der Verbandsliga in der Schleswig-Holstein- und Hamburger Gruppe mit drin sind. Und Niedersachsen und Hamburg, wir mussten halt 10 Wochen Sommerferien berücksichtigen.
Oh, 10 Wochen, hardcore.
10 Wochen, so. Und deswegen dann die ganzen hier Termine von wegen hier Hurricane Festival dürfen wir nicht spielen, da nicht spielen, weil wir da keine Leute haben. Und hier hat er Einschulung, hast du nicht gesehen. Da hatte ich, glaube ich, für 8 Termine 12 Wochenenden.
Oh, warte, das wird eng.
Ja, genau.
Und aber es macht ja Sinn, denn an so einem Festivaltag dann nichts zu unternehmen, weil wer kommt dann?
Ne? Ja, genau. Ja. Und deswegen und
reisetechnisch wird es dann wahrscheinlich dann auch in der Umgebung schwierig.
Ja. Nee, aber unsere Alteingesessenen, die, sag ich mal, nicht mehr aktiv bei uns spielen, da wird vielleicht der ein oder andere auf jeden Fall beim Beachball sein.
Okay, na Mensch, das war doch ein cooles Gespräch, oder? Wie fühlst du dich?
Gut, gut. Also können auch weitermachen, aber es wird zeitgleich weg.
Hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Ja, mit dir.
Hast du eine abschließende Lebensweisheit für die Zuhörer, die du gerne noch loswerden willst?
Ja, pff. Nee, also lasst euch ruhig mal auf Football ein. Also gerade die Football noch nicht verschrieben sind, einfach mal ausprobieren. Keine Angst davor haben, einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja was für euch.
Meinst du jetzt Flag Football oder Football?
Alles.
Naja, also du wirst hier beim Podcast keine Zuhörer haben, die nichts mit Football zu tun haben. Das ist ja ein Fachpodcast.
Ja. Nein, um unseren Offensive-Line-Captain zu zitieren, komm zum Training.
Ich glaube, das hörst du in Deutschland überall bei jedem Training. Komm zum Training. Leider reicht das immer nur die Leute, die zum Training kommen.
Aber ich bin auch froh, dies komm zum Training. Und jetzt, je mehr ich in diesem richtig Verbands-Football und mit den Leuten quatschen, mit drin sind, oh, dieses Trainingsproblem haben nicht nur wir auf dem Dorf.
Das ist überall so.
Das war Balsam für die Seele, zum C-Lizenz-Lehrgang hinzugehen. Und dann steht da, keine Ahnung, Mike Mauer oder so, der sagt, naja, außer in der GFL, da hast du ein volles Team zum Trainieren, aber alles, was da drunter geht, da hat die Oma 3-mal im Jahr Geburtstag und solche Geschichten.
Also ich mache ja die Selbstbeobachtung ja auch, wenn du dann so in der Preseason bist, dann bist du manchmal am Verzweifeln, weil die Leute halt einfach nicht zum Training kommen und dann denkst du, Mann, machst du einen Schritt nach vorne, 2 wieder zurück und machst wieder einen nach vorne, weil die Leute nicht kommen, kommst mit deinem Playbook nicht voran und wie soll die Saison überhaupt werden? Das kannst du gleich wieder in die Tonne kloppen, aber dann einfach die Erfahrung, den anderen Teams geht es genauso.
Ja.
Und da frage ich mich eben manchmal, macht Freizeitfootball überhaupt Sinn? Es ist gefährlich, man tut sich weh und wenn man sich weh tut, dann müssen die Leute arbeiten und wenn sie arbeiten müssen, kommen sie nicht zum Training. So ist halt meistens.
Ja. Juti. Aber du musst halt, finde ich, um Football in Deutschland zu spielen, gerade in den Nicht-Lizenzliga-Bereichen, da wir im Fachpodcast sind und hier nur gestandene Footballer zuhören, sag ich mal, ne, du musst schon ein Problem im Kopf haben, um das freiwillig zu machen. Das ist so. Also im positiven Sinne, ne? Also, weil das musst du ja jemandem mal plausibel erklären, dass du das freiwillig machst, ne? Dir deinen Helm aufzusetzen und dich mit anderen Jungs da ein bisschen hin und her zu schubsen, hast du nicht gesehen, ne? Und dann noch so scheiße weit fahren, ja? Dann noch einen Helm für 600 Euro kaufen.
Also. Na, andersrum, versuch mal jemandem plausibel zu erklären, warum du die ganze Arbeit für so ein Training machst oder halt für so ein Team machst, wenn die Leute nicht zum Training kommen und dann musst du vorbereiten, Videoanalyse, alles mögliche organisieren, dann fährst du da stundenlang zum Training. Ich meine, die einzigen Leute, die wirklich 100% Anwesenheitsbeteiligung haben, sind meistens Trainer.
Oft, ja.
Das für ein Appel und ein Ei und dann machst du dir den ganzen Stress und Wofür?
Weil es Spaß macht.
Sollte man meinen,
Weil es Leidenschaft ist, das ist so.
Genau, das sind doch schöne abschließende Worte. Ja, Anton, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei uns aufzuplacken. Ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch.
Ja,
es war schön, die Wolverines mal kennenzulernen und dich.
Ja, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Und Da habe ich auch nie damit gerechnet, dass sowas dabei jetzt rumkommt, ne? Weil für mich.
Ja, ich meine, wir sind Podcast, der noch nah an der Basis ist.
Ja, aber das ist auch authentisch und das glaubt man euch auch, ne? So, aber ich hätte halt nie damit gedacht, erstens, als ich geschrieben habe, dass ich überhaupt eine Antwort kriege, ne? Weil es meistens mal so sind, in den Stress des Alltags, ne? Keine Ahnung, wie viele Leute euch schreiben, sowas, ne? Und dann kam es zum Telefonat und meine Intention war ja eigentlich nur dahinter, weil ihr immer sagt und auch zu Recht, das habe ich auch im Telefon gesagt, der Verband entscheidet irgendwas. Wo ist denn die Erklärung dafür? So, und zu dem Fünfer-Flag-Thema hatte ich halt eine Erklärung. Bin zwar nicht
Mitglied, das finde ich auch sehr cool.
Bin zwar nicht Mitglied des Verbands, ne? So, oder des entscheidenden Verbands, sage ich mal, ne? Die Leute, die da was zu sagen haben. Das war ja die Intention dahinter, einfach mal so, ey. Aber dass jetzt sowas bei rumkommt, ey, vielen, vielen Dank. War ein richtig cooler Abend.
Sehr, sehr gerne. Also wir versuchen über Dinge möglichst sachlich zu reden, aber oft fehlen uns dann halt auch Blickwinkel und Details und dann können wir halt nur spekulieren. Und das ist das Coole an dem Podcast. Wir haben Leute, die dann eben was dazu sagen, die dann Informationen haben und dann können wir das ergänzen und so ergibt sich dann irgendwann ein Bild. Und das macht eben auch Spaß, dieses ganze Miteinander mit den Leuten, die dann uns zuhören. Und es motiviert uns ja dann auch. Ja? Also deswegen haben wir uns auch für so ein Videoformat entschieden, wo die Leute mitkommentieren können. Sonst laberst du halt immer nur miteinander und kriegst keine Reaktion mit und so kriegt man da so ein bisschen was mit. Und da sind wir für Feedback auch immer sehr dankbar. Also kommentiert Leute, wenn irgendwas nicht richtig dargestellt worden ist, dann lasst uns das wissen, gibt uns eine Gegendarstellung, die hauen wir dann auch gerne mit raus. Oder wir machen wie in dem Fall ein Interview, da nehmen wir uns ja nichts. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Nächste Woche ist Carsten wieder mit dabei, der macht gerade die Reeperbahn unsicher. Ich hoffe, der versagt da nicht oder fängt sich da irgendwas weg. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Aber er hat ja seine Frau dabei, also da sollte nichts anbrennen. Gut, Anton, dann habt nochmal vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Abend und euch, liebe Zuhörer, auch. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Die Coach Potatoes.